Hallo und herzlich willkommen zum 564. NMAC-Podcast. Heute mit Alex und für unseren gruseligen Halloween-Podcast habe ich mir heute zwei Gäste eingeladen, und zwar Jonas. Hallo Jonas.
Hallo Alex.
Und Markus. Hallo Markus.
Ja, hallo Alex. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und hallo Jonas.
Ja, hallo Markus.
Ja, wir wollen heute ein wenig über Horrorspiele sprechen. Genauer gesagt haben wir uns für dieses Jahr zu Halloween mal überlegt, dass wir ein paar Horrorfavoriten auf der Switch vorstellen möchten. Also so ganz persönlich einfach so Horrorspiele, die wir auf der Switch mögen oder die wir euch empfehlen können, die aber jetzt nicht die üblichen Verdächtigen sind. Also ihr werdet jetzt hier kein Resident Evil, Project Zero oder sowas haben. Also das sind so die lassen wir mal außen vor. Das bedeutet nicht, dass jetzt keine Spiele auch vorkommen, die jetzt vielleicht jemand kennt oder die jetzt bekannter sind. Das kann schon sein, dass wir das trotzdem mit drin haben. Aber wir wollten halt die ganz großen Marken mal außen vor lassen, weil darüber haben wir schon ausführlich genug in verschiedensten Podcasts gesprochen. Ja, genau. Wir haben bestimmt schon mal ein oder anderen Ort über die Spiele gesprochen, sei es jetzt bei letzter Woche gespielt oder sonst irgendwie. Also nicht wundern, wenn wir jetzt ein Spiel erwähnen, das vielleicht irgendwann mal in irgendeinem Podcast erwähnt wurde. Ja, das ist jetzt auch nicht der Grund, der Grund gewesen, dass wir auf ein Spiel verzichten würden oder so. Wir wollen euch einfach mal ein paar schöne Horrorempfehlungen geben für jetzt speziell Halloween bzw. den auslaufenden Oktober. Der ist ja dann auch schon wieder vorbei, aber vielleicht braucht ihr ja noch für Halloween ein schönes Spiel. Das ist ja dann morgen vom Erscheinen des Podcasts aus gesehen. Und ja.
Oder genau. allgemein hier für die dunkle Jahreszeit. Bietet sich ja auch an.
Ganz genau. Vielleicht haben wir Lust auf ein Horrorspiel. Einfach so als kleinen Überblick für euch ein wenig was. Ich würde sagen, wir fangen auch direkt dann mit dem ersten Spiel an und dafür gebe ich an dich ab, Jonas. Du darfst gerne deinen ersten Horrorfavoriten vorstellen.
Genau, ich habe mir World of Horror rausgepickt, das letztes Jahr erschienen ist und auch auf der Nintendo Switch erschienen ist. Wenn man sich das Spiel mal anschaut, fällt natürlich direkt der sehr einzigartige Grafikstil auf. Also das Spiel ist in Schwarz-Weiß gehalten, beziehungsweise in andere sehr krude Farbtöne, die man sich auswählen kann, aber tendenziell ist es in Schwarz-Weiß. Und eben in Microsoft Paint gemalt worden. Das erkennt man auch an den Besonderheiten, wie es eben so aussieht. Und es ist im Grunde ein Horror-Woke-like-Spiel, in dem man mit einem gewählten Charakter in einem abgelegenen japanischen Dorf gewissen Mythen hinterher jagt und versucht herauszufinden, was für ein Unheil in diesem Dorf vor sich geht. Es ist eine Art Adventure mit den typischen Roguelike-Elementen und auch vielen Rollenspiel-Elementen. Also man kommt immer wieder in das Zuhause des Charakters zurück, kann dort dann kleine Upgrades bekommen und sucht sich dann eben einen Fall aus, der einen dann in irgendeinen Teil der Stadt bringt. Alles eben mit Text-Adventure-artigen Elementen gestaltet, also eine Textbox und einem kleinen Fenster, in dem man dann Optionen auswählt. Genau, und dann kommen halt irgendwelche zufällige Ereignisse, meistens sehr bizarre Elemente, die ganz klar an entweder Lovecraft oder natürlich der Manga-Vorlage von Junji Ito angelegt sind. Also wenn man so Uzumaki oder ähnliches kennt, dann wird man sich hier sehr schnell wieder heimisch fühlen. Und dann trifft man auf irgendwelche Gegner, muss die in sehr rudimentären Rundenkämpfen wegkloppen, dann absurde Entscheidungen treffen, die mal mehr oder mal weniger Auswirkungen auf die Story haben, aber meistens verliert man dann halt ein bisschen Leben und kommt manchmal dem Geheimnis hinter dem Fall näher. Und wenn der Fall abgeschlossen ist, dann kommt man wieder zurück nach Hause und kann sich den nächsten Fall aussuchen, bis man eben nach 4 bis 5 Fällen das Ende des Spiels erreicht und dann macht man halt einen neuen Run, wie es halt so üblich ist in diesen Roguelike-Spielen. Spielerisch ist es jetzt nicht so ausgearbeitet, also das Interface ist teilweise echt schwer zu bedienen, was auch an der simplen Optik liegt. Und die Rollenspielkämpfe, sind jetzt auch nicht sehr tiefgreifend, aber vor allem wegen den ganzen Zufallsevents, dieser Optik und den sehr bizarren Horrorelementen ist es schon eine Empfehlung wert. Auch wenn man auf einem hohen Schwierigkeitsgrad nicht wirklich weit kommt, aber man sollte sich darauf einstellen, dass man hier regelmäßig wieder neu anfängt und sich einfach darauf einlassen, diese sehr absurden Gestaltungen zu sehen. Ich weiß nicht, habt ihr mal gespielt?
Mhm, ja.
Ich bisher nicht.
Ja, ich habe es auf dem PC hauptsächlich gespielt. Ich habe mir aber auch von den Konsolenversionen ist ja auch die physische, gibt es auch eine physische Version, ne, auch für die Switch. Mhm. Und ja, also ich habe es im Early Access gespielt tatsächlich auf dem PC und auch gerade wegen den Lovecraft und Junji Ito Elementen hat mich das schon sehr interessiert. Jonas hat da eine ziemlich gute Zusammenfassung gegeben. Ich finde auch, also gerade irgendwie diese Kombination und auch dieser Stil von Junji Ito, der wird da sehr gut getroffen im Spiel, finde ich. Also ist echt gut gemacht. Also auch wirklich sehr absurd gruselige Fälle dann auch.
Ja, also es gibt kein Spiel, das aussieht wie dieses Spiel. Und es klingt halt auch wie auf dem Gameboy so ein bisschen rudimentär alles.
Genau.
Und es passt eben zu dieser Lovecraft-Stimmung, dass man komplett ins Unbekannte geht und einfach ja, hoffnungslos ist der Zukunft entgegen. Und dann kommen halt seltsame Wesen und sehr kreative Horrorelemente, die halt für unsere ja, gewohnten Horror, Vampir, Dämonen und so weiter schon sehr abstrakt wirken. Mhm. Aber deswegen ja so spannend sind.
Ich finde es auch, es erinnert mich auch ein bisschen an das, also vom Aufbau her, so ein bisschen an das Lovecraft-Brettspiel Arkham Horror. Das ist auch so aufgebaut, dass man sich am Anfang da so einen von diesen großen Alten sucht. Die sind ja jetzt hier in World of Horror auch nur angelehnt an Lovecraft-Kreaturen, sondern irgendwas Eigenes, ne? Und dann irgendwie bis zu einem gewissen Zeitpunkt versuchen muss zu verhindern, dass die halt aufstehen und das Ende der Welt sozusagen herbeirufen, ne? Und jeder von diesen großen Alten hat dann ja auch so eine gewisse Auswirkung dann auf das Spiel. Es gibt ja dann bei irgendwelchen, werden irgendwelche Gegner stärker oder schwächer oder irgendwann schließen ja auch in dem Dorf dann irgendwelche Geschäfte und so weiter. Ich finde es cool, dass das Kiosk da von einem Hund bedient wird. Finde ich super.
Genau, also pro Runde wird es immer schwerer und man bekommt sozusagen Krankheiten oder andere Mani, die dafür sorgen, dass man sehr wenig Aussicht hat für die nächste Runde. Mhm. Und wenn man Pech hat, kommt man halt in ein Szenario rein, dann steht, okay, es steht eine seltsame Person vor dir, was willst du machen? Wegrennen oder auf ihn zugehen. Und im schlechten Fall kriegt man einfach -2
Leben.
Punkte auf Leben oder mentale Gesundheit oder irgendwas.
Genau, weil man irgendwas sieht, was man nicht sehen sollte. Ja, und das wird auch, und die Stadt wird halt auch immer unsicherer und die Gegner werden immer stärker, je weiter man in so einem Szenario voranschreitet. Also es ist gut Design. Also es sind noch viele unterschiedliche Fälle, die man da beginnen kann. Also der Autor, der ist, glaube ich, das ist ein Ein-Mann-Projekt, das Spiel. Das hat es auch sehr lange, war sehr lange im Early Access und so.
Genau, hat ein Mann einen Zahnarzt entwickelt.
Genau.
Und was ein bisschen schade ist, also die Steuerung auf der Switch ist unzureichend im besten Fall. Mhm. Also man muss halt mit dem Analogstick sehr präzise kleine Schaltflächen treffen, was am PC wahrscheinlich deutlich einfacher geht. Und es ist halt alles sehr langsam und zäh. Mhm. Und die Schaltflächen sind auch teilweise echt nicht perfekt positioniert. Also das sieht eher aus wie ein Nummernpad, so ein ganz kleines 9er-Feld im Eck. Und die Schrift ist auch sehr klein und sehr, ja, schlecht aufgelöst, also ein bisschen schwer alles zu lesen.
Ja, es ist halt mit Maus und so spielt sich halt da schon ein bisschen einfacher, nehme ich mal an.
Ja, auf jeden Fall. Aber es ist okay und auch wenn man Roguelikes überhaupt nicht mag, ist es für diese besondere Horrorerfahrung schon einen Blick wert. Mhm. Was auch der Grund war, warum ich es mir mal angeschaut habe letztes Jahr.
Ja, ich kann es auch nur empfehlen. Es ist ein schönes Spiel auf jeden Fall.
Genau, einen Test haben wir dazu nicht. Ich glaube, wir haben mal eine Vorschau dazu gehabt.
Ja, ich habe die mal. Genau, ich hatte mal eine Vorschau geschrieben, genau.
Genau. Und wenn man mal was dazu sehen will, kann man sich auf jeden Fall auch die Vorschau anschauen, weil die Bilder sind dafür wirklich stellvertretend, was das Spiel zu bieten hat.
Genau.
Also die Screenshots, die du da verwendet hast. Mhm.
Genau.
Und ansonsten würde ich sagen, können wir weitermachen mit Alex erst im Spiel. Was hast du denn mitgebracht?
Ja, also ich habe mir Kopf's Party als erstes ausgesucht.
Klassiker, ja.
Klassiker, genau. Es ist ein großer Klassiker. Ist ja auch ursprünglich schon 1996 erstmals erschienen.
Es war ein RPG-Maker-Spiel ursprünglich, ne?
Ja, genau. Genau. Also ja, sowas in der Richtung. Genau, doch, doch. Ich weiß gar nicht, ob es der RPG-Maker an sich war oder ob es ein anderes Programm war, das dafür verwendet wurde. Aber sowas in der Art. Ich meine sogar, dass es eine Ursprungsversion gab, die, also die ist für den NEC PC 9801, glaube ich, erschienen damals erstmals, das ganze Ding. Was so ein einer dieser japanischen 16-Bit-PCs da ist. Da gab es ja ganz viele dieser Computer-Dinger da. Mhm. Hat im Laufe der Jahre etliche Neuauflagen, Remakes, erweiterte Versionen und so weiter spendiert bekommen. Also da gibt's etliches. Weswegen es auch ein bisschen schwer ist, durch die ganze Namenswust an Spielen mit Cops Party durchzusteigen, weil manchmal ist Cops Party und dann irgendein Untertitel, zum Beispiel Cops Party, also das, was wir als Cops Party, einfach nur Cops Party, ist dasselbe Spiel wie Cops Party Blood Covered im Endeffekt. Und natürlich dann damit dann Cops Party Blood Covered Repeated 4 auch dasselbe Spiel. Es sind nur entweder verschiedene Landesversionen. In Japan heißt das Spiel grundsätzlich Cops Party Blood Covered. Bei uns heißt es halt meistens nur Cops Party, sei denn, es ist eine andere Version. Für die Switch ist es ein bisschen einfacher. Da heißt es einfach nur Cops Party, weil da gibt es nur eine Version von dem Spiel, die 2021er. Das ist die bisher aktuellste Version des Spiels, die auch für alle anderen Systeme eigentlich erschienen ist, die halt nochmal aufgefrischt wurde, optisch ein bisschen. Es wurden spielerische Sachen nochmal ein bisschen verfeinert, angepasst, halt einfach an das System angepasst und so. Ich glaube, es sind auch ein paar, also die ganzen Zwischensequenzen, die ja so typische Eventbilder sind, die man halt kennt, also keine animierten Sequenzen, wurden neu gezeichnet, auch die Charakter-Artworks zum Teil. Halt einfach, dass alles ein bisschen moderner aussieht. Wobei ein Teil davon auch aus der 2008er-Version genommen wurde, muss man hier halt auch immer sagen. Man merkt schon, das ist bei dem Spiel alles ein bisschen... ja, aber was ist es? Es ist ein Horror-Adventure aus der versetzten Draufsicht, also Top-Down-Sicht. Das auch so ein bisschen an RPG-Maker-Spiel erinnert, auch heute noch. Also so eine Pixel-Optik, könnte gut auch auf dem Super Nintendo erschienen sein, das Spiel. In dem Spiel gerät eine Gruppe von, ich meine, es sind 10 Personen, also 8 Schüler aus einer Klasse, die kleine Schwester von dem einen und die Lehrerin. Die geraten in eine verfluchte Grundschule. Und werden dort von Sachiko, das ist ein Horror-Geistermädchen, halt dann gejagt und auch anderen dort hausenden, herumziehenden Horrorgestalten. Und im Endeffekt ist es das Ziel halt daraus wieder zu entkommen, und um das zu erreichen, muss halt kapitelweise muss Fortschritt erzielt werden, indem Rätsel gelöst werden. Zum Beispiel muss man ein Brett finden, das man dann hinlegen kann, um einen Abgrund, also ein Loch im Flurboden zu überqueren und so. Ja, das ist halt das Spiel, es ist ein Adventure halt wirklich. Es ist jetzt nicht wirklich ein Survival-Spiel, auch wenn es Survival-Elemente hat. Aber eigentlich zielt das Spiel darauf ab, dass wir einen bestimmten Ausgang in jedem Kapitel erreichen. Damit das Spiel nicht irgendwie in einem schlechten Ende endet, also für das Kapitel. Schaffe ich es im Kapitel nicht, zum Beispiel, dass die entsprechenden Charaktere, die ich in dem Kapitel steuere, lebend durchkommen, kann es sein, dass das nicht vom Spiel gewollt ist. Und deswegen wiederhole ich dann mehr oder weniger das Kapitel, beziehungsweise Abschnitte des Kapitels. Das kann in Trial and Error ausarten, ist aber eher selten der Fall. Meistens ist es halt wirklich so, dass man ja Rätsel löst, die Geschichte erlebt. Und die Geschichte ist hier halt eine der großen Stärken, weil, also erstmal ist das Spiel absolut atmosphärisch, hat eine super Soundkulisse und Soundgestaltung. Und dann ist einfach die Geschichte auch wirklich spannend. Also die ist richtig gut erzählt. Gibt da auch Alternativversionen, zum Beispiel als Anime und Manga von. Und es gibt auch Realverfilmung, muss man dazu auch sagen.
Würdest du dann sagen, dass es einen Mehrwert hat, direkt mit Guide zu spielen, oder ist es normal, dass man falsche Entscheidungen trifft dann?
Hängt davon ab, wie viel Lust man drauf hat. da auch mal ein Stück zu wiederholen. Also man kann es ruhig mit dem Guide spielen, sofern der Guide keine Story-Sachen spoilert, weil das sollte man wirklich vermeiden. Also es sollten wirklich nur Rätsellösungen drinstehen in dem Guide. Wenn man welche Story spoilert, macht man sich viel von dem Spiel kaputt,
Ich
würde ich
glaube,
jetzt sagen,
ich
von
glaube,
der
ich glaube,
Erfahrung.
ich glaube, bei solchen Horrorspielen ist es immer ganz gut, wenn man den ersten Durchgang irgendwie ohne Guide macht und einfach drauf ankommen lässt, wer am Ende überlebt und dann beim zweiten Mal irgendwie
Ja,
vielleicht mit einer Guide oder so
du
spielst,
kommst ja an
ne?
manchen Stellen nicht weiter, wenn du nicht das erreichst, was das Spiel von dir will. Das ist ja der Punkt. Deswegen ist da
Naja.
schon, damit du keinen Trial and Error hast und Kapitel nicht wiederholst, ist es schon ganz praktisch, wenn du hier weißt, was verlangt wird. Aber meistens ist es auch gar nicht so unoffensichtlich. Es ist eher das
Okay.
Problem, dass du halt, wenn du zum Beispiel einen Fehler begehst, dass dann jemand stirbt oder so. Was dann teilweise auch schon direkt in Game Over münden kann, aber nicht muss. Wobei auch die Tode jetzt nicht so sind, dass es jetzt zum Teil sind, so, glaube ich, sind, wenn ich mich erinnere, sind einige Tode auch vorgesehen. Ich glaube, es ist sowieso so, dass nicht alle überleben im Spiel. Ich kann sagen, das Problem ist, ich kann die Teile ein bisschen, weil es gibt da mehrere Teile von. Ich habe die auch zum Teil auch gespielt. Aber in erster Linie ist es halt wirklich ein Horror-Point-and-Click-Adventure, bei dem es darum geht, diese Rätsel zu lösen. Items sammeln, an der richtigen Stelle einsetzen, Story erleben. Und das halt in einer sehr düsteren Atmosphäre mit schon ein paar auch gefährlichen Szenen. Also, ja, das ist so vorwiegend dieses Spiel. Es ist auch der Auftakt, wenn man so will, einer Trilogie innerhalb der Reihe. Es gibt dann zwei Fortsetzungen, die als die zusammen gelten, die dann als Heavenly Host Elementary Arc, weil alles in dieser Grundschule halt spielt. Da ist es ein bisschen schade, dass der zweite Teil von diesem Story Arc, das ist Moment, ich muss gerade überlegen, das war Books of Shadow, heißt das. Genau, nee, Book of Shadows. Ich werfe immer dieses S hinten dran durcheinander. Book of Shadows, das ist leider bisher nicht für die Switch erschienen.
Also nur jetzt der erste Teil quasi.
Nein, der
Nee.
dritte Teil dieser Story Arcs, Blood Drive, den gibt es für die Switch. Nur
Okay.
den zweiten Teil nicht.
Das ist natürlich irgendwie doof.
Ja, das ist ein bisschen ärgerlich, finde ich, weil es gibt den Teil für den PC, das ist gar kein Problem, kriegt man da Probleme. Ich weiß gar nicht, ob der auch für andere Konsolen erschienen ist, der zweite Teil bisher.
Also das Ganze macht natürlich die Serie, die ja sowieso schon recht undurchsichtig ist, schon noch ein bisschen komplizierter irgendwie, ne?
Ja, man
Also
kann
das.
dazu sagen, dass diese drei Spiele zusammen, also der erste Teil sowieso, den kann man für sich stehend spielen und braucht kein anderes Wissen um das ganze Ding. Man spielt einfach den ersten Teil. Dasselbe gilt auch für den zweiten und dritten Teil in dem Sinne. Die kann man theoretisch auch ohne Vorwissen spielen. Es tauchen halt nur Charaktere auf. Es gibt Anspielungen auf die Ereignisse der anderen Teile. Also es funktioniert schon, dass man auch Cops Party, Blood Drive spielt, ohne jetzt den dazwischenliegenden Teil gespielt zu haben. Das geht. Der ist sowieso noch ein bisschen anders geartet, weil setzt dann auch auf eine 3D-Grafik. Immer noch top-down, aber 3D-Grafik schon. Trotzdem finde ich es halt schade, wenn halt dann ein Spiel fehlt. Der ist übrigens sogar vor dem ersten Teil für die Switch erschienen. Der ist schon 2019 für die Switch erschienen. Bevor dann 2 Jahre später die Neuauflage von dem ersten Cops Party erschienen ist. Ja. Das ist übrigens bisher sogar das letzte Cops Party Spiel ist, das überhaupt erschienen ist. Es gab seitdem keinen neuen Release mehr, leider.
Okay, also ist das auch dann quasi die neueste Version vom ersten Teil sozusagen.
Ja, vom ersten Teil und von allen anderen Spielen. Also es gab,
Okay.
wie gesagt, keinerlei Neuveröffentlichung, Portierung oder sonst irgendwas seitdem.
Okay.
Wie gesagt, ich hatte eigentlich darauf gehofft, dass sie dann auch den nächsten Teil noch umsetzen, weil ich habe halt sowohl Blood Drive als auch Cops Party für die Switch jetzt und hätte da auch schon Interesse dran, auch Book of Shadows auf der Switch zu besitzen und zu spielen nochmal. Aber das wird leider nicht so bald nach momentanem Stand möglich sein. Trotzdem, und das will ich nochmal erwähnen, gerade Cops Party 1 lohnt sich wirklich. Also, das kann man, wie gesagt, komplett unabhängig spielen. Und wenn man Horror-Adventure mag, mit einer sehr dichten Atmosphäre und einer richtig guten Geschichte, sollte man sich das Spiel unbedingt anschauen. Ist teilweise ein bisschen heftig, sollte man dazu sagen. Also da sind schon ein paar blutige und brutale Szenen drin. Auch was die Charaktere angeht, kann das, also die haben, es wird auch sehr viel auf die Charaktere und denen ihre Beziehungen zueinander, zu denen erzählt und zu den Konflikten, die dann auch manchmal zwischen ihnen stehen. Das kann auch teilweise ein bisschen härter sein, dann das Spiel. Ist auch zu Recht ab 18 meiner Meinung nach, trotz der Pixeloptik. Da ist Blood Drive ein bisschen sanfter, würde ich jetzt sagen. Das ist dann aber auch entsprechend ab 16 freigegeben. Also da muss man sich halt drauf einstellen, dass man hier ein schon blutiges und teilweise auch ernstes, düsteres, bis zu dramatisches Horrorspiel bekommt. Mhm.
Ich habe irgendeine Version, habe ich auch mal gespielt, aber ich weiß nicht mehr welches. Ich finde es auch, das ist so eine Serie, genauso wie so einige so Guilty Gear oder so, die dann so undurchsichtige Releases haben, wo ich dann irgendwie abschalte irgendwann, muss ich sagen.
Ja, das ist dann ich irgendwie, kann's verstehen.
Irgendwie keine Ahnung, das verstehe ich dann nicht mehr, welches Release dann jetzt was ist und wozu es gehört. Und oder hier, da gibt es auch dieses When They Cry, gibt es auch Higurashi When They Cry, das ist auch so ähnlich, da fliege ich auch nicht
mit durch. Ja. Stimmt, da bin ich halt eher beim Anime bei Higurashi.
Ah, okay. Weil,
da gibt's sehr, sehr, sehr gute Anime-Adaption. Und die erzählt das schon so gut. Ne? Also da braucht man da gar nicht mehr die Spiele für.
Ah, okay.
Wenn man da nicht durchschaut. Zumal, ich bin mir gar nicht sicher, ob von Higurashi überhaupt alles mittlerweile auf Englisch, also es gibt ja leider auch keine deutsche Übersetzung, übrigens bei Cops Party auch nicht. Das Spiel ist komplett auf Englisch gehalten, sollte man vielleicht dazu sagen. Mhm. Also englische Texte. Mhm. Und Japanisch und Koreanisch. Aber bei Higurashi bin ich mir gar nicht sicher, ob dazu schon alles erschienen ist. Für die Switch gibt es da sowieso von gar nichts.
Nichts,
sollte man dazu sagen. Nee. Ja. Bei Cops Party lässt sich noch festhalten, wenn man wirklich Cops Party mal einfach erleben will, dann rate ich ganz klar zu dem ersten Teil. Deswegen habe ich ihn auch hier ausgewählt, um ihn vorzustellen. Und dann ist natürlich am interessantesten, wenn man da durchsteigen will und dabei bleiben will, sich die beiden Fortsetzungen Book of Shadows, dann halt für den PC, und Blood Drive, das wieder auf der Switch, auszuwählen, weil die halt zusammenhängend den gemeinsamen Schauplatz haben und auch wiederkehrende Charaktere nutzen. Dadurch ist es dann leichter, da einen Überblick zu wahren. Der Rest kann als Spin-offs und Ableger verstanden werden.
Okay.
Das heißt nicht, dass die jetzt zwingend weniger wichtig sind oder so. Es gibt hier sogar ein Corpse Party 2. Das trägt wirklich die 2 dann auch im Titel. Ist aber keine Fortsetzung von Corpse Party. Das ist ein Spiel mit eigenen Charakteren, das zwar Verbindungen hat, das spielt nämlich 5 Jahre nach dem ersten Teil, aber an einem anderen Schauplatz und so.
Okay, also das ist dann die richtige Fortsetzung sozusagen.
Das ist dann, ja, ich glaube, es war damals sogar das Spiel, das sogar noch, ich glaube, Book of Shadows ist sogar vorher erschienen. Also ich glaube, die Ereignisse in Book of Shadows werden sogar in dem Spiel aufgegriffen, ohne dass es jetzt eine direkte Fortsetzung ist, was daran halt einfach liegt, weil es ein anderer Schauplatz hat. Okay. Verbindungen in der Story gibt es trotzdem, aber die ist, wie gesagt, man kann auch jedes Spiel für sich spielen. Okay. Geplant ist aktuell ein weiteres Spiel, das soll wohl nächstes Jahr erscheinen. Das wäre dann 2, diesmal aber eine römische 2. Da geht es Distortion. Das andere ist Cops Party 2 mit der Ziffer, also Ziffer 2, und im Untertitel Dead Patient, also toter Patient.
Also da frage ich mich, wieso können die das nicht einfach, ganz einfach simpel halten? Ich meine,
ja.
Ne, also, okay.
Ja, der neue Teil soll...
Sind das denn immer noch die gleichen Entwickler eigentlich?
Ja, zum Teil. Also das Team Gregory ist immer noch dran beteiligt. Sie werden aber mittlerweile massiv von Mages unterstützt.
Ah ja, okay.
Mhm. Ja. Aber sie sind immer noch dran beteiligt. Komplett involviert immer noch. Der neue Teil soll dann übrigens eine Fortsetzung des letzten Teils dieses ersten Story-Arcs sein, also das soll dann die Ereignisse von Blood Drive auch wieder aufgreifen.
Uiuiui, okay.
Ja, es ist ein bisschen, aber wie gesagt, der erste Teil, darum ging es mir deswegen
genau, tatsächlich. Genau.
Der erste Teil wirklich gutes Horror-Adventure aus der Top-Down-Ansicht, das grafisch an Super Nintendo-Spiele erinnert, eine absolut dichte Atmosphäre hat, auf der Switch nicht Vollbild einnimmt. Das sollte man dazu sagen. Sie haben hier die Auflösung des Ursprungsspiels so ein bisschen beibehalten. Dadurch hat man einen Rahmen um das ganze Spiel rum. Diesen Rahmen nutzen sie aber jetzt in der neuen Version auf der Switch sehr gut, dass man links die Charaktere sieht, die man gerade spielt, und rechts sind die Items zu sehen, die man gerade im Inventar hat. Und unten ist dann immer so die Steuerung, also der Stick zum Bewegen oder die Taste fürs Menü und sowas. Und das ist, das, dadurch nutzen sie den Rahmen. Außerdem ist der Rahmen schön stimmungsvoll gestaltet.
Also, okay, ja. Okay. Also jemand, der wirklich einfach mal was von Corpse Party spielen möchte, der kann einfach das mal machen.
Jetzt ganz genau, Corpse Party, das heißt einfach nur Corpse Party auf der Switch, ist am 20. Oktober 2021 erschienen, kostet 19,99 €. Und wenn man wirklich Corpse Party ist, ist sowieso der beste Einstieg, würde ich sagen. Das Spiel sollte man als erstes spielen. Ist ein Top-Einstieg. Den Rest kann man problemlos auch eigenständig spielen. Ist gar kein Problem. Aber meiner Meinung nach ist das der beste Einstieg. Und da, wer wirklich dran Interesse hat und so ein Spiel mal spielen will, sollte das Spiel wählen.
Ja, cool.
Genau. Gut, ja, das war es aber dann von mir mit Corpse Party. Ich gebe jetzt an dich ab, Markus, und an dein erstes Spiel.
Ja, mein erstes Spiel führt uns unter Wasser, beziehungsweise nicht unter Wasser, eigentlich unter Blut oder so. Iron Lung heißt das Spiel, was ich hier vorstellen möchte. Das ist ein recht kleines Horrorspiel, ist ursprünglich für den PC erschienen, im März 22 und am 19. Dezember 22 ist es dann auch für die Switch erschienen. Also, dazu muss man sagen, es ist tatsächlich nur für den PC und die Switch erschienen. Ist auch ein Ein-Mann-Projekt von David Szymanski. Der hat ursprünglich Dusk entwickelt, diesen First-Person Boomer-Shooter, wenn man so will. Ist ja auch mit Horror-Thematik. Und Iron Lung ist ein sehr außergewöhnliches Spiel. Auch deshalb habe ich es hier mit aufgenommen, weil es sehr, es ist extrem atmosphärisch dicht. Und also es spielt in einem U-Boot, in einem winzig kleinen U-Boot. Man spielt einen namenlosen Sträfling, der wird halt in dieses U-Boot gesteckt und soll auf einem Mond, da wurde ein Ozean aus Blut entdeckt, und dieser Sträfling soll mit diesem U-Boot, mit diesem winzig kleinen U-Boot, den Meeresgrund dieses Blutozeans halt erforschen und an speziellen Stellen Fotos machen, weil man sich hofft, dass für den Fortbestand der Menschheit, das ist, da gibt da noch so eine übergreifende Geschichte, dass ein großer Teil der Menschheit nicht mehr existiert und nur noch auf Raumstationen lebt. Und wirklich das ganze Spiel spielt nur ausschließlich in dem U-Boot und ist aus der First-Person-Ansicht zu sehen. Und es ist wirklich ein winzig kleiner Raum eigentlich nur. Und da der Druck außen so hoch ist, da man so tief unten ist, wurde auch das einzige Fenster zugeschweißt. Also es wird nicht zugeschweißt, es wird zugeschlossen, während man abtaucht. Und auch die Funkverbindung existiert nicht mehr zur Außenwelt. Also man ist ganz auf sich alleine gestellt. Und da man halt absolut kein Sichtfenster hat in diesem U-Boot, ist die einzige Möglichkeit, dass man anhand von Koordinaten das Ganze steuert. Und man hat dann dazu noch so eine Karte von diesem ganzen Gebiet, was man da befahren soll. Und an diesem Gebiet sind halt Koordinaten eingezeichnet, wo man Fotos machen soll, die man anfahren soll. Und indem man halt diese Koordinaten da an diesem Terminal ändert, muss man halt sich drehen, muss man halt das U-Boot drehen, vorwärts fahren, und man sieht halt, wo man sich gerade befindet, immer auf so einem anderen Display. Und es geht halt wirklich nur über diese Koordinaten. Und die einzige Möglichkeit, mit der Außenwelt irgendwie in Kontakt zu treten, ist eine Kamera. Die kann man immer aktivieren. Die befindet sich an der Seite von diesem Raum. Und diese Kamera macht einen sehr grob aufgelöstes Schwarz-Weiß-Foto der direkten Umgebung. Ne? Und ja, die Aufgabe ist es eigentlich wirklich nur diese Punkte anzufahren mit dem U-Boot und die Fotos zu schießen. Das hört sich jetzt relativ simpel an. Aber das Problem ist, dass da draußen noch irgendwas ist, außer einem selbst. Das ist das, was man sehr bald feststellt. Und auch, ja, die Fotos, die zeigen dann auch später, je nachdem, wie weit man dann vor, dann auch irgendwann irgendwelche Skelette oder untergegangene Strukturen, Gebäude und so weiter. Und ja, es wird gruseliger, je weiter man voranschreitet. Und was in dem Spiel halt so unglaublich gut ist, ist die Sounduntermalung. Es hat eine wirklich unglaublich klaustrophobische Atmosphäre, das Ganze. Und ja, es ist eine unglaublich dichte und sehr außergewöhnliche Horrorerfahrung, die man mit dem Spiel machen kann. Besonders ich, der sowieso mit Unterwasser, hatten wir ja schon in der Diskussion, sowieso schon sehr gruselig das Ganze findet. Das ist natürlich der absolute Horrortrip hier für mich. Und ja, ist auch recht kurz, das Spiel. Also man kann es in ungefähr einer Stunde, denke ich, wenn man zügig spielt, eine Stunde bis anderthalb Stunden kann man es durchspielen. Kostet auch nur 4,99 für die Switch. Genau. Hat es denn auch irgendjemand gespielt von euch?
Nein.
Ich habe es auch nicht gespielt, aber es klingt sehr interessant und ich habe mir ein bisschen Videomaterial angeschaut. Mhm. Also das klingt ja schon mal nach einem recht einzigartigen Spielprinzip. Mhm. Und ich glaube, wenn du jetzt sagst, das ist auch nicht so lang, dann glaube ich, ist es auch im Rahmen, was so die, ja, die Kurzweiligkeit angeht.
Genau, also dieses, ne, das ist ja so ein, das eignet sich jetzt nicht, das ganze Szenario und wie das aufgebaut, eignet sich auch nicht für ein langes Spiel, aber es ist halt diese kurze Erfahrung und halt diese extrem dichte Atmosphäre. Das Sounddesign ist unglaublich gut. Also man hört dann auch irgendwann recht gruselige Geräusche dann von außerhalb. Man weiß ja wirklich nicht, was sich da außerhalb von dem U-Boot befindet. Und man kann halt, eigentlich kann man überall Fotos machen. Aber man muss halt nur an diesen speziellen Stellen Fotos machen. Genau. Also
hat es dann am Schluss auch irgendeinen Payoff oder warst du am Schluss enttäuscht?
Das, sagen wir so, man die letzte Szene ist, die brennt sich schon ein. Das auf jeden Fall. Payoff.
Okay, aber es gibt nicht mehrere Enden.
Nee, das hat ein Ende und das war's. Es gibt so ein paar, es gibt ja auch so ein Logbuch, wo man ein bisschen mehr über diese Welt da erfahren kann, über die Story. Das ist jetzt nicht viel, das kann man lesen. Ist ganz nett halt, so das Ganze noch so ein bisschen Kontext zu geben. Aber wer da jetzt irgendwie eine Auflösung von dem Ganzen erwartet, der wird da ein bisschen enttäuscht werden wahrscheinlich. Aber sind halt mehr so die Implikationen, die da eher so gruselig sind und so. Ne? Dieses Unbekannte, Erforschung des Unbekannten und was ist denn da unten? Warum ist man eigentlich hier? Und dann geht es auch darum, dass einem ja die Freiheit versprochen wird am Anfang, wenn man das überlebt, wenn man wieder zur Oberfläche kommt. Und man erfährt recht schnell, dass es da einen vorherigen Fahrer dieses U-Boots gibt, der nicht der es nicht zurückgeschafft hat. Ne? So, ja. Genau. Aber ja, ich kann es auch für den Preis, ist es ja wirklich sehr gut, erschwinglich und ich kann es empfehlen, der hat wirklich für jemanden, der wirklich mal eine sehr außergewöhnliche Erfahrung machen möchte, was Horrorspiele angeht. Ne? Und also ich finde den Horror vor Unterwasser-Szenarien definitiv gerechtfertigt und das spielt da auch sehr gut mit rein, finde ich, das Spiel. Ne? Genau. Ja, das wäre es jetzt von meiner Seite. Jetzt ist Jonas, glaube ich, wieder dran, oder?
Ganz genau.
Richtig, ich habe Crow Country mitgebracht. Mhm. Das bringt uns wieder ein bisschen zurück in die PlayStation 1-Ära. Mhm. Denn es bedient sich an einer sehr groben, klobigen Polygonoptik, die auch ein bisschen drollig ist, obwohl es ein durchaus hartes Survival-Horror-Spiel ist, das so vom Gameplay her schon klar mit Resident Evil vergleichbar ist. Mhm. Man spielt hier eine Ermittlerin, Mara Forrest, die in den spieletitelgebenden Vergnügungspark Crow Country kommt, um dort ja einem Geheimnis auf die Schliche zu kommen. Der Vergnügungspark ist schon längst verlassen und runtergekommen, wie man es halt kennt in solchen Horrorspielen, hat aber immer noch diese eher knuffigen und kinderfreundlichen Elemente, die halt jetzt ein bisschen runtergekommen und horrorartig sind. Und man spielt dann eben diese Spielfigur, erkundet die unterschiedlichen Bereiche, die unterschiedlichen Attraktionen des Vergnügungsparks aus so einer isometrischen Perspektive und merkt auch recht schnell, dass es einige Bewohner in diesem Park gibt, die man ja, nicht mehr als Menschen identifizieren kann. Deswegen hat sie natürlich auch eine Waffe dabei und da ist es halt ganz klassisches Survival-Horror-Gameplay. Also man findet viel Munition, findet Lebensenergie und ja, unterschiedliche Waffen, um dann die Gegner zu bekämpfen. Und versucht eben herauszufinden, was hier passiert ist, weil der Besitzer, der gleichnamige hier Herr Crow, hat wohl auch noch einige nicht so ganz koscher Dinge gemacht in diesem Park. Mhm. Und man arbeitet sich dann Stück für Stück eben durch, um herauszufinden, was passiert ist. Spielerisch ist es vor allem von den Rätseln her ganz nett. Also es gibt kleinere und größere Rätsel, wo man wirklich ein bisschen mitdenken muss. Trotzdem jetzt nicht so komplex wie vielleicht in dem einen oder anderen Spiel, was wir heute noch vorstellen. Aber deutlich besser als viele andere Survival-Horror-Spiele, die Gameplay-Elemente beinhalten, die sich selbst Rätsel schimpfen. Die Kämpfe sind vielleicht ein bisschen zu einfach, weil man viel zu viel Munition findet. Man findet dann auch noch größere Waffen und Granaten und alles Mögliche. Und die Gegner halten eigentlich nicht viel aus und sind auch sehr langsam. Also man kann eigentlich alles umschießen und hat trotzdem noch sehr viel Munition. Und vor allem eben für diese sehr einzigartige Optik ist es interessant und auch wegen der Handlung. Obwohl jetzt nicht viel Text passiert und auch nicht viele Figuren vorkommen, sind die Figuren doch sehr mehr charismatisch und auch irgendwie, ja, will man schon wissen, wie es weitergeht. Und das Ende ist auch recht verstörend. Also es bleibt da den Horrorwurzeln treu, hat auch einen netten Twist, obwohl es halt in so einem ja eher kindlichen Vergnügungspark-Setting spielt. Hat viele Anlehnungen, nicht nur Resident Evil, aber auch ein bisschen Filmanlehnungen. Und ist jetzt auch nicht länger als 5 bis 7 Stunden, was auch komplett ausreicht für so ein Spiel. Zieht sich nicht so sehr, es gibt nicht viel Backtracking. Außer man hat halt Lust, die ganzen optionalen Rätsel zu machen, weil, wie gesagt, das Spiel setzt schon sehr auf diese Rätsel und man muss auch viele nicht machen. Das sind dann halt optionale Geheimnisse. Man findet dann auch schnell eine Karte, wo die eingezeichnet sind. Wenn man Lust hat, kann man sich halt in diesen speziellen Räumen noch weiter umsehen und findet vielleicht noch ein paar spezielle Upgrades für die Waffen oder so, aber das ist eher was für Leute, die es noch ein zweites Mal durchspielen wollen oder so. Insgesamt kann ich es auf jeden Fall empfehlen.
Ich finde es interessant, du sagst die ganze Zeit, obwohl es nur in diesem Themenpark, Vergnügungspark-Setting ist. Ich denke gerade, so ein Vergnügungspark-Setting, das heruntergekommen ist mit dann auch Monster und so weiter, kann diesen Gruselfaktor verstärken.
Ja.
Ja, weil halt, ja, weil etwas eigentlich Fröhliches, Friedliches halt da so verunstaltet wird, so düster wird auf einmal. Und das kann halt schon so einen gewissen Horroreffekt haben.
Ich finde auch interessant, dass der Moment auch so, wir hatten ja vor ein paar Jahren, da waren ja so Retro-Spiele im 16-Bit-Look immer so angesagt. Mhm. Jetzt sind wir ja oft schon bei der PS1. Das finde ich echt interessant, dass da so PS1, so Spiele mit dieser PS1-Ästhetik jetzt auch gerade so im Horrorbereich rauskommen. Wir hatten ja schon mal über Murder House auch gesprochen, das ist ja auch in diesem PlayStation 1-Stil. Und da gibt es dann noch irgendein anderes, Alisa oder so heißt das, oder ist auch so Resident Evil?
Ja, es gab ein paar Spiele, die versucht haben, mit dem PS1-Stil zu spielen. Mir fällt auch gerade nicht mehr ein. Es gab sogar noch eins, das auch ein Horrorspiel, aber aus der Ego-Perspektive. Ich komme gerade nicht mehr auf den Titel. Nicht für die Switch und PC war das. Das hat auch mit PS1-Grafik gespielt. Also dieses Spiel mit PS1-Grafik ist mittlerweile auch da. Und ich denke, das kann daran auch liegen, dass die entsprechenden Verantwortlichen hinter den Spielen aus der entsprechenden Generation kommen, die 16-Bit-Grafik genutzt haben. Vorher war ja sogar die 8-Bit-Grafik des NES sehr groß. Und man merkt so diese Entwicklung, weil es ja über Jahre geht, dass das halt könnte daran liegen, dass die entsprechenden Personen dahinter genau mit diesen Systemen dann aufgewachsen sind. Und jetzt halt in der Position sind, um ihr eigenes Spiel halt groß zu entwickeln.
Das, und man muss ja, gerade im Horrorbereich ist es ja so, dass zur PlayStation 1-Zeit das Genre ja groß wurde.
Mit ja, genau.
Resident Evil und Silent Hill, ne?
Ganz genau. Und dazu kommt halt einfach auch, dass es immer mehr gibt, die mit dem Pixel-Stil nichts mehr anfangen können, die gesättigt sind von Pixel-Art.
Ja, also es ist muss auch, man sich was Neues ja, genau. Finde ich aber auch. Also dieser Pixel-Stil ist manchmal, da denke ich auch so, ja, langsam haben wir genug davon. So,
das ja. sieht ja noch eher es alles gibt immer noch aus. Ja, es gibt immer noch Spiele, die super sind, die
auf gerade diesen
Pixel-Stil auch sehr gut nutzen. Mhm. Aber ja, ich verstehe, dass da auch eine Sättigung da ist, beziehungsweise dass dann auch Studios versuchen, mit anderen Stilen sich davon abzusetzen. Man muss ja sagen, Crow Country hat ja, auch wenn es diesen PS1-Stil nutzt, schon sehr starken Wiedererkennungswert mhm. momentan.
Auf jeden Fall. Also das ist auf jeden Fall auch auf meiner Spiel, also To-Playlist, definitiv. Also das fand ich schon interessant. Das Spiel, was ich meinte, heißt tatsächlich Alisa, ist aber, glaube ich, nur auf dem PC. Ah, nee, auch hier Xbox.
Okay.
Mhm. Ja.
Ja. Ja, Jonas, wolltest du noch was zu Crow Country sagen?
Nee, ich denke, wir haben alles dazu gesagt und dann geht's weiter mit dir, Alex, deinem zweiten Spiel.
Ja, zweites Spiel ist nicht ganz richtig, weil ich eigentlich drei Spiele in eins packe, was einfach daran liegt, dass die drei Spiele miteinander verbunden sind und sich im Gameplay 1:1 gleichen. Also,
okay.
Ja.
ich sehe da eine Verbindung zu Corpse Party.
Ja. Wobei, hier sind halt wirklich nur diese drei Spiele, die man da nehmen muss von dem Entwickler. Auch wenn es da mehr gibt. Ich als Hauptspiel nehme ich jetzt My Big Sister, weil das ist gerade erst erschienen in der Remastered-Version. Am 11. Oktober jetzt gerade für die Switch erschienen. Das ist ein Remaster, wie der Titel ja sagt, von My Big Sister, das 2019 schon mal für die Switch erschienen ist. Also 5,5 Jahre später kriegen wir jetzt das Spiel halt einfach in einer schickeren Grafik nochmal. Wobei nicht nur die Grafik angepasst wurde, es wurde auch ein paar spielerische Elemente angepasst. Und wenn man sich mal Screenshots von dem Spiel anschaut und ein Video, merkt man, wie massiv der Unterschied in der Grafik ist. Mhm. Also es ist ein richtig großer Unterschied. Sie haben damit das Spiel optisch halt näher an Ashina's Red Witch gebracht. Dadurch sieht das Spiel dem halt wirklich ähnlich. Außerdem haben sie Handlungselemente hinzugefügt, die die Verbindung zwischen den beiden Spielen stärker zieht, weil obwohl My Big Sister ursprünglich vor Ashina erschienen ist, ist Ashina das Prequel, also erzählt die Vorgeschichte von My Big Sister. Welche Reihenfolge man die beiden Spiele spielt, ist dabei egal. Allerdings, wenn man halt My Big Sister Remastered gerade spielt, dann erfährt man halt viele Handlungselemente, die in Ashina passieren. Deswegen ist es schon auch ratsam, Ashina vielleicht zuerst zu spielen mittlerweile. Mhm. Und dann gibt es noch Red Bow. Das ist jetzt kein, gibt es nicht in der Remaster-Version. Das ist grafisch, steht es zwischen den beiden Spielen. Das sieht besser aus als ursprüngliche My Big Sister, aber kommt noch nicht ganz ran an das Remaster von My Big Sister oder Ashina. Alles übrigens Pixel Art. Klasse, also wirklich Pixel Art, Top-Down, isometrisch Top-Down-Sicht und so weiter. Und das Spiel spielt dann nochmal vor Ashina. Also wenn man drei storymäßig geht, ist das das erste Spiel. Alle drei Spiele sind Adventure, komplett ohne Kampf und im Endeffekt geht es darum, dass Rätsel gelöst werden. Also man redet mit Personen, sammelt Items ein, setzt die Items an richtiger Stelle an und kommt so in der Geschichte voran. Und die Geschichten ist halt in allen Teilen wirklich gut. Also so schön spannende Horrorgeschichten, die da erzählt werden, mit Flüchen und Geistern, viel japanischer oder asiatischer Folklore auch und sowas, übernatürlichen Wesen und sowas in der Richtung auch. Geht letztlich immer so um die Hauptfiguren, also in My Big Sister geht es um Lucia, die und ihre große Schwester Sompria. Sompria wird relativ früh im Spiel verflucht und Lucia will unbedingt ihre große Schwester halt von dem Fluch befreien, mit ihr zusammen es nach Hause schaffen und so weiter. Allerdings ist sie halt auch erst 12 und das merkt man ihr halt im Charakter dann auch teilweise an. Red Bow erzählt halt eine eigene Geschichte über einen eigenen Charakter, die aber auch mit diesem Horror ist. Es gibt sogar Schauplätze, die drei Spiele teilen. Und in Ashina geht es halt um die namensgebende Ashina. Und da gerade Ashina und My Big Sister haben sehr viele gemeinsame Charaktere. Wie gesagt, spielerisch, klassisch Adventure. Es gibt ein paar Szenen, in denen man Game-Over-Bildschirm erreichen kann, die sich wie ein Fremdkörper anfühlen können, weil es einfach manchmal keinen Sinn ergibt, dass wir überhaupt ein Game Over drin haben, besonders ein Game Over, das mich wieder auf Startbildschirm zurückwirft und ich muss von meinem persönlich gesetzten letzten Speicherstand laden. Da wäre es, wenn man diese Szenen als Gimmick drin haben will, besser, wenn man einfach an den Kurs vorher wieder hingesetzt wird, weil im Endeffekt spielt man ja sowieso weiter. Und es gibt auch nicht sehr oft solche Szenen. In My Big Sister gibt es zum Beispiel eine Szene, da muss man einen bestimmten Gegenstand zu einem anderen Charakter bringen und je nachdem, was man dem bringt, und vielleicht hat man nur drei Gegenstände zur Auswahl, stirbt man oder stirbt nicht. Nur ein Gegenstand ist richtig. Also entweder probiert man es aus oder wenn man halt die Beschreibung liest, dann hat man relativ schnell raus, welchen Gegenstand man hat. Ja, und ansonsten ist es relativ, die Rätsel sind schön gemacht, sind nicht unübersehbar, sind logisch nachvollziehbar und da das Ganze in Kapiteln erzählt wird, sind auch die Schauplätze immer überschaubar. Das heißt, man hat immer nur ein paar Räume und es ist relativ, ich sage nicht leicht, aber es ist relativ nachvollziehbar dann auch, dass die Sachen zu finden. Also man hängt nie wirklich irgendwo länger, weil man jetzt zum Beispiel einen Gegenstand nicht findet, weil einfach, keine Ahnung, es 10 verschiedene Orte gibt, in die man kann. Mhm. Meistens sind es wirklich nur so 5, 6 Räume oder so, die man dadurch sucht. Da sollte man sich aber gut umschauen, weil die Interaktionspunkte manchmal schwer zu sehen sind und man sich mit dem Charakter halt genau hinstellen muss, um den dann zu sehen und interagieren zu können. Ja. Genau. Joa. Sind schöne Spiele. Gerade, wie gesagt, storymäßig mag ich die sehr, sehr gerne. Auch atmosphärisch sind die toll, haben eine schöne Soundkulisse und alles. Ein bisschen schade ist jetzt bei My Big Sister, das jetzt letztes erschienen ist, die deutsche Umsetzung. Also es gibt tatsächlich deutsche Texte in dem Spiel, bei Ashina gibt es nur Englisch, Red Bow hat auch Übersetzungen, aber ich würde immer zu englischen Texten raten, weil gerade in My Big Sister sind die deutsche Übersetzungen absolut grottig.
Okay, schade.
Das geht nicht nur darum, dass da teilweise mal ein Wort falsch gesetzt ist oder grammatikalisch ein minimales Problem drin besteht. Da kann es wirklich auch um Verständnisprobleme gehen. Dann sind die Texte manchmal zu lang und die letzte Zeile passt nicht mehr ins Textfenster, also verschwindet es einfach und du siehst es nicht, kannst den Satz nicht zu Ende lesen.
Oh Gott.
Was auch passiert ist, sehr früh im Spiel, dass ein Gespräch zwischen Lucia und Sombria, also den Schwestern, und Sombria siezt ihre 12-jährige Schwester im ersten Satz und im zweiten Satz duzt sie sie wieder.
Oh je, das ist aber schon schlecht. Das sollte eigentlich ja eigentlich nicht passieren.
Erik und ich haben da so ein bisschen die Vermutung, also Erik hat es auch gespielt, dass das vielleicht KI übersetzt sein könnte.
Habe ich jetzt tatsächlich auch dran gedacht, dass die das vielleicht.
Wir wissen, es ist nicht bekannt, also wir können es nicht sagen, aber ich würde hier zu Englisch raten und das ist wirklich mit Schulenglisch problemlos spielbar. Also es ist kein schweres Englisch in den drei Spielen drin. Also die sind wirklich mit Schulenglischkenntnis problemlos spielbar. Was ich noch sagen würde, ist, dass My Big Sister hat mehrere Enden. Ich glaube, 5 oder 6 Enden hat das Spiel, die alle im letzten Kapitel aber erreicht werden. Das heißt, wenn man das letzte Kapitel und man hat eine Kapitel-Auswahlfunktion, sobald man das Spiel einmalig durchgespielt hat, das heißt, man kann auch ohne Speichern jederzeit in das letzte Kapitel springen. Und dort muss man halt bestimmte Sachen erfüllen, um dann die verschiedenen Enden zu erreichen. Sage ich direkt, wird man ohne Guide teilweise nicht drauf kommen. Okay. Weil zum Beispiel muss man für ein Ende, ich glaube sogar für das schlechteste Ende und für das beste Ende war es, muss man ein Passwort an einer Stelle eingeben und auf dieses Passwort, also ich habe keinen Hinweis im Spiel gefunden. Auch wenn das Passwort im Endeffekt nachvollziehbar ist in gewisser Weise, muss man erstmal drauf kommen. Also da sage ich wirklich, wenn man einmal das Spiel durchgespielt hat, sollte man sich einen Guide nehmen, um das letzte Kapitel nochmal laden, um dann die anderen Enden zu sehen. Und dann halt auch wirklich einen Abspann nochmal gucken, weil da gibt es dann ein paar Änderungen, neue Szenen, die Gespräche nicht einfach überspringen, weil die sich teilweise abweichend sein können, sobald man eine Entscheidung anders getroffen hat und so weiter. Ja. Und gerade storymäßig lohnen sich diese Spiele halt wirklich. Ja. Und es sind halt schöne Adventure, also mit schönen Rätseln und so weiter. Aber wir hatten es ja eben, ist halt diese Pixeloptik wieder. Muss man halt auch mit klarkommen. Aber wenn es ein schicker Stil ist, sehr stimmungsvoll. Ja, genau. Ja, viel mehr habe ich jetzt zu den Spielen aber auch nicht zu sagen. Gibt es alle, wie gesagt, für die Switch. My Big Sister Remastered ist aktuell noch bis zum 31.10. Also nicht mehr so lange, wenn der Podcast erschienen ist, im Angebot für 6,39 Euro statt 7,99 Euro. Red Bull kostet 4,99 Euro und erschienen also Red Witch kostet 9,99 Euro. Wenn man das Original von My Big Sister auch spielen möchte, einfach um den Unterschied zu sehen, das kostet nochmal 5,99 Euro. Ja. Genau.
Das sind aber ganz gute Preise eigentlich, ne?
Ja, ist vollkommen in Ordnung. Also man spielt halt auch, also ich würde sagen, bis man das Remaster von Apex Sister so in 4 Stunden durchspielt, so schätzungsweise. Für Ashina wird man ein bisschen länger brauchen, da wird man wahrscheinlich so, ich sag mal, 5 bis 6 Stunden vielleicht brauchen, so schätzungsweise jetzt, könnte auch ein bisschen mehr sein, es ist auch nicht das längste Spiel, sage ich direkt. Und Red Bow wird wahrscheinlich das kürzeste von den dreien dann nochmal sein, wobei das so ungefähr die Spielzeit von Apex Sister wahrscheinlich erreicht. Vielleicht bisschen weniger. Hängt natürlich auch immer davon ab, wie spielt man die Spiele, wie schnell kommt man voran, findet man sofort alles. Ja, also Red Bow, wie gesagt, ist kann auch sein, dass man Red Bow in 2 Stunden durchspielt. Je nachdem. Also es ist wirklich kein langes Spiel, Red Bow. Ja. Aber dafür kostet es auch nur 4,99 und das entspricht ja ungefähr dann auch dem, was Iron Lung kostet und so.
Genau.
Also man kann da mit jedem Spiel einsteigen, aber ich persönlich würde dazu raten, Ashina definitiv vor My Big Sister Remaster zu spielen. Also vor My Big Sister. Ja. My Big Sister kann man eigentlich ignorieren, wenn man My Big Sister Remastered spielen will, weil das ist die bessere Spielvariante. Schon alleine optisch und atmosphärisch. Ja. Genau. Gut. Ja. Das war mein zweites Spiel. Mhm. Damit gebe ich jetzt an dich ab, Markus, wieder für dein zweites Spiel.
Ja, mein zweites Spiel, wir sind wir auch eigentlich direkt wieder bei Pixel Optik. Ne? Die haben wir jetzt auch wieder. Mein zweites Spiel ist Yuppie Psycho. Das ist 2019, glaube ich, erschienen. Erstmal 2020 auf der Switch, aber 2019 auf dem PC und auf den Konsolen, glaube ich. Auf der Switch erst im Oktober 2020. Ist ein Indie-Spiel von Baroque Decay, so heißen die. Französisch-Spanisch, glaube ich, sind die. Und das ist das zweite Spiel von denen. Das erste, das heißt The Count Lucanor. Und es ist auch so ein Survival-Horror-Spiel, auch mit einem sehr ähnlichen Grafikstil. Und ja, in Yuppie Psycho geht es um einen jungen Mann namens Brian Pasternak. Der kommt aus der Vorstadt und wird halt von einer riesengroßen Konzern, oder einer der größten Konzerne der Welt, wie er sagt, Sintracorp, wird er angeheuert, wird er angeheuert und er weiß erstmal gar nicht warum. Er hat auch eigentlich gar keine Qualifikation und es spielt sowieso in so ein bisschen so einer dystopischen Zukunft, dystopischen Welt, wo irgendwie, die Menschen irgendwie so in Klassen eingeteilt werden und er weiß nicht, wieso er da jetzt als Mitarbeiter dieses Konzerns ausgewählt wurde und er kommt halt da an und es stellt sich bald heraus, dass er als Hexenjäger angeheuert wurde, denn in diesem Gebäude dieser Sintracorp treibt halt ein Wesen schon seit Jahren sein Unwesen, das als Hexe bezeichnet und er soll dieses Wesen beseitigen. Und auf seiner Suche da durch dieses Konzern, also spielt die ganze Zeit in diesem Konzerngebäude, in so einer Top-Down-Sicht mit einer relativ simplen Pixel-Grafik, die aber hier sehr passend ist, finde ich, ist diese so ein bisschen so eine typische Indie-Game-Strichmännchen-Pixel-Grafik, so ein bisschen so eine, wie kann man es am besten beschreiben? Ist nicht wirklich 8-Bit, ist aber auch nicht 16-Bit, sondern so ein spezieller Stil, der so ein bisschen simpel ist, aber irgendwie hier sehr passend ist, weil man sich einiges noch noch in der Fantasie ausmalen muss. Und er findet auch sehr schnell heraus, dass es in diesem Konzern nicht mit allen rechten Dingen zugeht. Es sind seltsame Kollegen, extrem seltsame Leute da, seltsame Rituale, auf die er trifft. und dann später noch auf Monster, auf so Body-Horror-Monstrositäten, die allesamt irgendwie mit Büroartikeln irgendwie zu tun haben meistens, und die aber nicht besiegt werden können, sondern die muss er irgendwie umschiffen, beziehungsweise mit so Stealth-Einlagen oder Ködern und so versuchen, da wegzulocken. Und ja, also es ist ein sehr bizarres Spiel teilweise. Und ich finde es auch irgendwie von der Atmosphäre her irgendwie cool. Und auch die Rätsel sind sehr nett gemacht. Also gerade wegen diesem ungewöhnlichen Setting und so kann ich es eigentlich empfehlen. Und ja, das ist sowieso irgendwie so ein Teil, finde ich, dieses Setting. Es gibt so in letzter Zeit so ein bisschen so ein Sub-Genre von ja, Horror oder Weirdness oder so, das nenne ich persönlich Büro-Horror. Ich weiß gar nicht, wie man es sonst irgendwie ausdrücken soll. Es gibt ja auch Control zum Beispiel, würde ich da auch so mit rein ordnen. Oder auch es gibt auch die Fernsehserie Severance, die ist ja auch so ein bisschen so mit dem weirden Büro-Kram. Und ja, das fällt so ein bisschen in dieses Genre so ein bisschen mit rein. Und ich finde es super. Also das macht echt Spaß. Also auch den Vorgänger, den kann man gerne mal ausprobieren, den Count Lucanor, der ist auch sehr gut, ist dann aber eher so ein Märchen-Mittelalter, in so einem Mittelalter-Szenario. Und gibt es aber, glaube ich, nicht für die Switch, glaube ich.
Doch.
Doch
gibt's.
Auch?
Ach, gibt's Count auch. Count Lucanor, okay. Gibt es für die Switch.
Okay.
Schon cool. 2017 erschienen.
Mhm.
Wenn ich mich recht erinnere, wurde das immer wieder mal als Zelda trifft Silent Hill beschrieben, das Count Lucanor, aber ich habe es nicht gespielt.
Ja, ist auch so, genau, hat auf jeden Fall wirklich so ein bisschen so Märchenelemente, wie du sagst, ein bisschen Zelda-mäßig, aber auch mit Silent Hill ähnlichem Horror auf jeden Fall, genau. Und das ist es, und bei Yuppie Psycho ist es dann halt mehr so im Büro, in der Büroatmosphäre halt, aber auch mit sehr viel Horror, Body-Horror und so weiter. Sehr abgefahrenen Dingen, die ihm da begegnen, dem Hauptcharakter. Ja. Genau. Also, kann ich empfehlen. Also auch, zwar ist jetzt die Grafik, wie gesagt, eher so ein etwas simpler Pixel-Stil, aber hier finde ich den sehr, sehr passend. Also sehr gut gemacht. Genau.
Ja.
Aber ihr habt es auch noch nicht gespielt, oder?
Nein.
Okay.
Nee, leider nicht, aber ich habe Count Lucanor gespielt und der Vergleich dazu hat mich jetzt schon, ja, durchaus ein bisschen jetzt interessiert. Also ich werde es wahrscheinlich mal auf die Wunschliste packen.
Mhm. Ja, mach das auf jeden Fall. Gibt auch eine physische Version für die Switch tatsächlich. Und genau, also es ist auch nicht, ist auch, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie teuer es im Moment ist. Ich glaube so 16,66. Oh ja, das passt ja. Genau. Ja, das wär's dann auch von dem Spiel von meiner Seite und ich würde dann wieder an Jonas, glaube ich, abgeben, oder?
Ganz genau.
Alles klar, mein drittes Spiel ist Signalis. Ich denke, das habt ihr auch gespielt,
ja,
oder?
Ja.
Und das ist ein weiteres Spiel, das so ein bisschen in die PlayStation 1 Optik geht und auch hier wieder eine Mischung aus Pixel und ja, 3D-Pixel-Art verbindet. Und dieses Mal aber in einem Science-Fiction-Setting. Also wir spielen eine Replikantin sozusagen, also keinen echten Menschen, die im Weltraum unterwegs ist und auf einem Minenplaneten strandet mit ihrem Raumschiff und dort dann in einer Basis unterwegs ist und ja, schnell bemerkt, dass dort die anderen Replikanten nicht sehr wohlgesonnen sind und muss sich dann eben in typischer Survival-Horror-Manier gegen diese Wesen wehren. Und das Besondere ist wahrscheinlich auf der einen Seite die ganzen Einflüsse, die dieses Spiel hat. Also auf den ersten Blick sieht man natürlich die ganzen Survival-Horror-Einflüsse aus Resident Evil, Silent Hill und anderen Konsorten, aber eben auch die Science-Fiction-Aspekte, die man in Alien oder Dead Space kennt und medienübergreifend hinaus viele Einflüsse aus Anime und Manga, wie aus Ergo Proxy, Blum oder natürlich Evangelion. Aber wenn man das Spiel spielt, werden auch andere Einflüsse ersichtlich aus Literatur oder Gemälden, die immer wieder eingespielt werden, wie Isle of Death oder King in Yellow, die mehr oder weniger relevante Aspekte der Geschichte beinhalten. Und das Besondere ist, das ist jetzt nicht alles nur abgekupfert, sondern das Spiel erhält dadurch einen recht einzigartigen Charme. Also auch Signalis kann man schwer vergleichen mit anderen Spielen. Zum einen ist die Handlung sehr bewegend und es ist auch von der Inszenierung, von der Stimmung her einzigartig. Also es wechselt oft die Perspektive. 90% sind sicherlich in der üblichen Draufsicht. Man erkundet halt die Gegend und hat die Räume, man öffnet Türen, Schlüsselkarten und so weiter, bekommt unterschiedliche Waffen. Aber es gibt auch Aspekte in der Ego-Perspektive, die hauptsächlich zur für die Narrative relevant ist. Und viele animierte Anime-Zwischensequenzen und einen sehr interessanten Soundtrack. Und vor allem von den Themen her bewegt sich das Ganze schon in einer eher gehobenen spirituellen Richtung, die jetzt nicht vergleichbar ist mit so einem geerdeten Zombie-Shooter oder so. Darüber hinaus sind die Rätsel sehr gelungen, teilweise ein bisschen knackig, aber es gibt wirklich besondere Rätsel, wo man jetzt nicht irgendwie einen Zahlencode sucht und ein Raum weiter ist irgendeine Notiz, wo die vier Zahlen drinstehen oder sowas. Das gibt es ja auch sehr oft. Und ja, was mir jetzt nicht so gut gefallen hat, also es gibt begrenztes Inventar, das fand ich nicht so schlimm, aber wie das Inventar dargestellt ist, also die Menüs fand ich nicht so toll und auch das Level-Design war jetzt manchmal ein bisschen überbordend, das Spiel ist vielleicht auch ein bisschen zu lang, aber die Erfahrung ist es auf jeden Fall wert. Aber was sagt ihr dazu?
Ich kann dir echt nur voll zustimmen. Also
total.
Ich finde das Spiel super, ich habe das unglaublich gerne gespielt. Ich stimme dir auch zu, dass es vielleicht ein bisschen zu lang ist. Das kleine Inventar hat mich manchmal schon ein bisschen genervt, aber ist verkraftbar, da ist das Design vom Menü und Inventar schon ein bisschen nerviger. Aber ansonsten finde ich, das Spiel ist richtig, richtig gut, mit einer tollen Atmosphäre, einer super, also wirklich spannenden und interessanten Geschichte. Also ja, das ist wirklich meiner Meinung nach herausragend im Genre nochmal.
Ja, finde ich auch. Also ich finde auch gerade Science-Fiction-Horror, da kann man sehr, 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 sehr viel mitmachen, finde ich. Auch sehr viel mehr als nur Zombies im Weltall. Ne? Und das Spiel macht das ja wirklich, wirklich gut. Also mal so wirklich diese philosophischen und existenzialistischen Sachen, so das, was so im Science-Fiction-Genre dann auch eher mal angesprochen wird, dann auch eher so ein bisschen mal so zu thematisieren in einem Horrorspiel halt. Ne?
Ja. Genau. Sollte man dazu sagen, das Spiel ist von einem Studio namens, wie heißt das, Rose Engine, meine ich?
Rose Engine, genau. Also sogar deutsche Entwickler in dem Fall.
Ja. Ja,
ganz genau. Beziehungsweise ein sehr kleines Team, ich glaube primär zwei Leute.
Genau, sind zwei Personen,
die sich darum gekümmert haben.
Ganz genau. Ich glaube, mit Unterstützung bei ein paar kleineren Sachen, wie Musik, meine ich. Aber ja, genau. Ich habe auch bisher noch nicht mitbekommen, dass sie ein weiteres Projekt in der Arbeit hätten.
Nee, obwohl sie ja, ich glaube, obwohl sie ja beim Deutschen Computerspielpreis da abgesandt haben. Genau wie Chained Echoes, zusammen mit Chained Echoes.
Ja. Aber mal abwarten. Vielleicht ist was in Arbeit und ist einfach noch nicht angekündigt. Also da hoffe ich sogar drauf, weil nach dem Debütwerk würde ich schon gerne mehr von denen sehen.
Auf jeden Fall.
Genau. Das Spiel ist gerade im Angebot im eShop auf der Switch für 13,99 statt 19,99 noch bis 3. November.
Genau, noch hier gibt es eine
klare Empfehlung.
Und gibt auch eine physische Version.
Ja. Genau. Ja. Jonas, noch was zu sagen zum Spiel?
Nee, also ich finde es vor allem, wenn man mal eine ganz besondere Stimmung und so erleben will, ist es toll. Spielerisch ist es jetzt nicht so herausragend, aber also ich glaube, es gibt kein Spiel, das Isolation so gut darstellt wie dieses Spiel, obwohl es gleichzeitig auch sehr emotional ist. Und ja, also sollte man auf jeden Fall gespielt haben.
Ja. Auch meine Meinung.
Denke ich auch, ja.
Gut, dann gehen wir weiter. Alex, was ist denn dein drittes Spiel oder hast du wieder mehrere?
Ich habe eigentlich ein Spiel, The Coma 2, will dabei aber auch Coma 1 erwähnen, weil es einfach dann logischerweise Vorgeschichte. The Coma 1 gibt es als Recut-Version auf der Switch. geht darum, also die Spiele sind gameplaymäßig auch sehr ähnlich. Es geht darum, dass der Schüler Jung-ho, also es ist ein koreanisches Spiel und spielt auch in Korea, bei den Prüfungen in der Schule einschläft. Und als er aufwacht, ist schon dunkel Nacht. Und er wundert sich halt, warum hat keiner ihn geweckt. Er hat sogar einen Termin bei seiner Klassenlehrerin gehabt, aber keiner hat sich schon gekümmert. Und als er dann sich halt umschaut und halt heimgehen will, merkt er, er ist in der Schule gefangen, irgendwas stimmt in der Schule nicht. Und dann wird er auch auf einmal von seiner Lehrerin Frau Song gejagt, die will ihn töten und so. Ja, da ist es alles aus der 2D-Ansicht, also es ist ein 2D-Spiel. Mit den man halt von ganz klassisch Anime-Grafik und man muss halt versuchen, dann einen Ausweg aus der Schule zu finden, indem man Rätsel löst, immer wieder vor der Lehrerin leider fliehen muss. Muss ich sagen, leider, weil das ist im ersten Teil sehr nervig. Frau Song ist hier meistens überhaupt nicht gruselig, es nervt einfach nur, wenn sie auftaucht. Es kommt kaum Spannung dabei leider auf. Das Spiel ist an sich ist es ein wirklich schönes Horror-Adventure-Spiel, das aber unter diesem Verfolger, also der Verfolgerin leidet.
Ja, das ist, ne, dass diese Spiele, die so Stalker haben, so wie Clock Tower und so, das muss schon richtig gemacht sein. Das kann auch extrem nervig gemacht sein. So,
ne? Genau, und das haben sie im zweiten Teil deutlich besser hinbekommen. Mhm. Der zweite Teil, da ist dann, der spielt 3 Wochen nach dem ersten Teil. Und diesmal wird Mina Parks, die beste Freundin von Jung-ho, in diese Welt gezogen. Und ist dann auf einmal dort gefangen. Und natürlich taucht wieder Frau Song auf, aber die Geschichte wird wesentlich erweitert, was auch daran liegt, dass sie auf andere Charaktere, da muss man sagen, denen ist auch Jung-ho zum Teil begegnet, oder halt auf neue Charaktere trifft sie. Und es gibt mehr Schauplätze. Es spielt jetzt nicht ausschließlich in der Schule. Man also kommt auch an andere Orte und das ganze Fluchtding ist nicht mehr so nervig, weil es zum Teil Szenen gibt, in denen es gar nicht sein kann, dass wir verfolgt werden. Und das merkt man dann auch. Und dann ist es halt, wenn sie auftaucht, hört man es besser. Also es ist von der Soundkulisse einfach ein bisschen besser. Es gibt mehr Möglichkeiten zu verstecken. Es ist nicht so frustrierend, wenn man dann doch mal erwischt wird und ein Teil halt wieder zurückgesetzt wird und so weiter. Also das haben sie viel, viel besser umgesetzt alles in dem Teil. Und auch das Adventure-Gameplay und alles, die ganze Stimmung des Spiels, Rätsel und so weiter, ist alles deutlich besser. Das ist ein wirklich gruseliges Spiel. Also da muss ich sagen, das ist beklemmend, wenn man dann allein schon in der Schule unterwegs ist und von ihr da gejagt wird und halt da versucht, irgendwie einen Ausweg zu finden. Und dann kommen halt noch diese ganzen anderen Schauplätze, zum Beispiel eine U-Bahn und es gibt andere Gefahren auch außer Frau Song und es gibt auch Möglichkeiten, sich zu verteidigen und das ändert halt auch nochmal ein bisschen was. Das heißt nicht, dass man sie besiegen kann, aber man kann zum Beispiel, wenn sie einen mal packt, sie abwehren und dadurch dann doch wieder entkommen und sowas. Ja, dadurch ist es halt ein wesentlich besseres Spiel, der zweite Teil. Weiterhin geht es vor allem darum, dass man halt diese 2D-Level durchstreift und Rätsel löst. Diesmal halt auch wesentlich mehr Charaktere, mit denen man redet und die halt auch zum Story-Fortschritt beitragen. Und ja, das sorgt halt dann auch für ein ganz anderes Erlebnis. Ich meine auch, dass der zweite Teil spielerisch ein Ticken länger ist als der erste. Der hat auch einen meiner Meinung nach bessere Geschichte nochmal. Also der geht, die entwickelt sich besser, die Geschichte. Der ganze Überlebenskampf, diese ganze Flucht und das Ganze von Mina ist besser erzählt als bei Jung-ho. Muss man sagen, dass das der erste Teil ist auch mit 5 Stunden relativ kurz. Der zweite Teil geht jetzt so 8 bis 12 Stunden. Je nachdem, wie man spielt und ob man halt auch wirklich alles sammeln will, weil es gibt ein paar Sammelsachen, beziehungsweise optionale Sachen und so weiter. Aber der zweite Teil ist, wie gesagt, der ist wirklich, wirklich gut und gruselig. Gibt, meine ich auch, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich meine, es gibt sogar ein paar verschiedene Enden. Ich glaube, so 2 oder 3 Enden gab es. Es gibt DLC dazu, aber das ist vorwiegend einfach nur andere Kostüme für die Hauptfigur. Braucht man jetzt nicht unbedingt. da die Story so eng mit dem ersten Teil verbunden ist, lohnt es sich schon, auch den ersten Teil zu spielen. Man muss sich halt dann ein bisschen durch diese Verfolgungssequenzen durchquälen und das Ganze halt mitnehmen. Da es nur 5 Stunden lang ist, geht das. Aber man braucht es nicht unbedingt. Das Relevante der Story wird im Nachfolger gut wiedergegeben, beziehungsweise dann weiß man halt einfach auch zum Teil nicht, was Jung-Ho erlebt hat, weil das weiß ja Mina auch nicht. Und dadurch ist es halt sehr, dadurch kann sich der zweite, funktioniert der zweite Teil sehr gut auch eigenständig. Ja. Mittlerweile gibt es auch einen neuen Teil, der nennt sich Sekoma 2B Catacomb. Der rückt dann nochmal Jung-Ho in den Mittelpunkt und spielt zwischen den beiden Spielen. Den habe ich aber noch nicht gespielt, da kann ich noch nichts zu sagen. Der ist jetzt
ganz neu, ne? Ja.
Ja, 25. Oktober, ganz genau. Also der ist gerade erst erschienen. Und da kann ich halt wirklich noch überhaupt nicht sagen, inwieweit der jetzt Gameplay-mäßig ist oder was der jetzt macht, aber grafisch und so sieht er wieder aus wie die Vorgänger. Ich denke, der fügt sich da auch wieder gut ein und wenn der auf dem zweiten Teil aufbaut, dann könnte das auch wieder ein sehr schönes Erlebnis sein, aber wie gesagt, kann ich jetzt so nicht 100% sagen, weil ich es halt noch nicht gespielt habe, aber ich wollte es erwähnen. Sprachenmäßig gibt es beide Teile, also den ersten und zweiten Teil, so wie jetzt das zwei, also nee, stimmt nicht, die ersten beiden Teile sind in Deutsch, der neue Teil 2b, den gibt es nur in Englisch und Koreanisch. Zumindest bisher. Vielleicht kommt dann noch eine Übersetzung. Aber da gibt es leider nur keine deutsche Übersetzung. Ja. Genau. Ja. Ich hoffe, also ich glaube, mehr kann ich jetzt gar nicht sagen. Habt ihr irgendwie Fragen zu den Spielen? Oder wollt ihr noch irgendwas wissen?
Ich habe auch nur den ersten Teil gespielt. Was macht mir? Ich fand den auch, wie du sagst, da eher so ein bisschen nervig an einigen Stellen. Und deshalb habe ich auch den zweiten jetzt noch nicht gespielt. Aber das hört sich jetzt schon mal wesentlich besser an, jetzt mit dem zweiten Teil. Würde ich vielleicht auch noch mal eine Chance geben.
Also ich kann mal vorwegnehmen, ich habe dem zweiten Teil bei uns im MMAG-Test einen Silber Award und einen Story Award gegeben. Mhm. Zusätzlich zum Sound- und Atmosphäre-Award. Also während ich im ersten Teil gar keinen Award gegeben habe. Okay. Also ich glaube, das zeichnet ja schon einen ziemlichen Unterschied aus nochmal. Mhm. Ja, also damit auch, wir haben zu beiden Spielen Tests bei uns auf der Webseite. Und momentan sind die beiden Spiele für die Switch auch im Angebot. Bis 1. November kriegt man beide Spiele für 2,99 Euro statt 14,99 Euro.
Okay.
Also wenn man da Interesse dran hat, dann lohnt es sich wahrscheinlich da zuzugreifen, weil 3 Euro ist halt jetzt. Und man kann es auf der Switch wirklich gut spielen. Also da ist es nicht irgendwie mit technischen Problemen oder die Texte zu klein, überhaupt nicht. Also das ist, das lässt sich wirklich gut auf der Switch spielen, das Spiel. Ja. Genau. Damit habe ich alles gesagt und ich gebe an Markus ab für sein drittes Spiel.
Ja, vielen Dank. Ja, genau, mein drittes Spiel ist jetzt mal kein Indie-Spiel. Spirit Hunter NG. Also es ist eigentlich der zweite Teil von einer Reihe, dass es mittlerweile 3 Spiele gibt. Also ihr erstes Deathmark, der zweite ist halt NG und jetzt gibt es noch Deathmark 2. Also eigentlich hätte ich irgendeinen von den 3 nehmen können, aber ich habe den neuesten noch gar nicht gespielt und ich dachte, dem zweiten, da ich den damals so toll fand, als ich den gespielt habe, dann stelle ich den mal vor. Ja, es ist ein japanisches Spiel, es ist eigentlich ein Visual Novel mit ein paar Adventure-Elementen. Die ganze Reihe ist so und ist von Experience, also das ist, so heißt die Firma, die machen eigentlich hauptsächlich so Dungeon-Crawler-RPGs und das ist halt denen ihr Ausflug ins Horror-Genre und ich finde, es ist sehr gut gelungen, weil die Spiele wirklich sehr gruselig sind, muss ich sagen. Jetzt auch gerade der zweite Teil, der hat mich dann schon an einigen Stellen echt gepackt. Genau, also in NG, also der Titel heißt NG, das heißt, das soll eigentlich dann wahrscheinlich No Good heißen und im Japanischen heißt das Spiel auch eigentlich nur NG und sie haben es im Westen dann Spirit Hunter NG genannt, wahrscheinlich, weil NG als Namen vielleicht zu doof fanden oder so. Und ja, also es spielt in der heutigen Zeit, das Spiel, in einem fiktionalen Teil von Tokio. Und wir spielen Akira Kijima. Das ist so ein, ja, 17-jähriger Delinquent, der so ein paar Kontakte zur Unterwelt hat, Motorrad fährt und in irgendwelchen Preiskämpfen sich ja, behauptet. Und ja, der so ein bisschen auf die schiefe Bahn halt so geraten ist. Und der lebt bei seiner Tante und kümmert sich da auch so ein bisschen was um seine kleine Nichte. Cousine Ami, die ihn so ein bisschen als ihren großen Bruder ansieht. Vielleicht nicht so ein gutes Vorbild, Rollenvorbild, aber gut. Genau, und er babysittet sie halt und gerät dann aber so ein bisschen so in den Sog von einer, ja, von einer alten Legende, denn so ein Geist lauert ihm auf der Straße und in Form von so einem kleinen Mädchen mit Kimono, und die möchte gerne ein Spiel mit ihm spielen. Also dieser Geist entführt seine Cousine und möchte ein Spiel mit ihm spielen, und dieses Spiel soll er überleben, und er muss innerhalb von 7 Tagen einen Geist, immer einen unterschiedlichen Geist treffen und befreien oder exorzieren. Sonst stirbt er am Ende dieser Woche oder einer seiner Mitstreiter. Es gibt auch noch andere Charaktere, die man trifft unterwegs. Und ja, das Ganze ist halt ist ein Visual Novel, aber es gibt halt Gegenden, in denen man sich mehr oder weniger frei bewegen kann und dann auch so Rätsel lösen muss, und auch es gibt dann am Ende immer so eine Konfrontation mit dem entsprechenden Geist aus dem Kapitel, wo erstmal so ein bisschen, in jedem Kapitel geht es um den Geist und die Geschichte dieses Geistes und wieso der spukt und so weiter, und am Ende muss man sich dem Geist halt stellen und entweder halt exorzieren oder halt ihn zur Ruhe betten. Das beste Ende bekommt man halt nur, wenn man die wirklich erlöst, alle Geister. Zwischendurch können auch die anderen Charaktere sterben, und ja, also das Spiel hat einige sehr, sehr harte Stellen auch und sehr explizite Stellen. Also einige von den Toten sind sehr explizit dargestellt, und auch einige der Geschichten sind sehr, sehr düster und böse. Also das ist auch wirklich nichts für schwache Nerven, muss man dazu sagen. Und ja, also diese Kapitel, also es ist gerade diese Geschichten von den Geistern, die sind sehr, sehr cool, und auch das Design von denen, aber auch in den anderen Spielen. Ich weiß, den neuesten noch gar nicht gespielt, aber auch in Deathmark ist das sehr, sehr cool gemacht. Auch das ganze Grafikdesign und die Artworks und so. Es gefällt mir alles sehr gut. Sehr gut. Ich glaube, Jonas, du hast die auch, zumindest Jonas, du hast die auch gespielt, oder?
Ja, die ersten 2 Teile durch, Deathmark 2 nur ein bisschen gespielt bisher. Mhm. Aber ich würde ja nicht zustimmen, die sind echt empfehlenswert. Nur diese Geistauseinandersetzungen, die Kämpfe, die fand ich manchmal echt, ja,
nicht so. Ist ein toll, bisschen Trial and Error, ne?
Muss, genau, ja. Trial and Error. Und auch selbst wenn man gut aufpasst, nicht weiß, was die richtige Wahl ist. Also es ist,
genau, also da ist schon.
Da hätten sie sich mehr auf die reine Erzählung konzentrieren sollen. Mhm. Manchmal ein bisschen sehr fragwürdige Darstellungen, also sehr anzüglich manchmal, was ein bisschen ein seltsamer Kontrast ist zu dem Horror.
Ja, spielt dann aber natürlich auch so ein bisschen damit, ne? Also weil die Geister ja dann. Die Geister haben ja auch Schreckliches erlebt, so, ne? Bevor sie gestorben sind.
Es gibt ja diese Mischung, diese besondere Art von Horror, aber ich finde es manchmal ein bisschen zu übertrieben. Mhm.
Alex, hast du einen?
Aber auf jeden Fall ein Blick wert.
Alex, hast du einen davon gespielt?
Nein, aber sie stehen alle 3 auf meiner Wunschliste schon.
Ah, okay, okay.
Sie sind mir nur mit 50 Euro ein bisschen zu teuer. Ich muss sagen, ich spiele ja Visual Novels sehr gerne, aber die meisten Visual Novels sind mir einfach ich muss ehrlich sagen, für 50 Euro fällt mir sehr schwer, Visual Novels zu kaufen. Nicht, dass es die nicht wert sind, will ich damit sagen, nur
ja, ich weiß, was du meinst.
Ja, es ist halt dann nochmal eine Überwindung. Warte ich immer auf Angebote, und ich verpasse die anscheinend bei den Spielen, wenn es die überhaupt gibt, mal. Aber ja, ich kenne sie. Man sollte hier vielleicht dazu sagen, für alle, die es interessiert, dass der erste Teil im eShop nicht Spirit Hunter Deathmark, sondern nur Deathmark heißt.
Genau, diese Spirit Hunter haben sie erst ab dem zweiten, erst ab NG haben sie Spirit Hunter genannt.
Ne? Genau, und der dritte Teil ist halt dann Spirit Hunter Deathmark 2, der dann halt auch entsprechend diesen Titel im eShop zum Glück trägt. Interessant finde ich, dass diese ganze Marke in Japan noch ein bisschen auch größer ist, weil es gibt eine Novel-Umsetzung, es gibt eine Manga-Adaption, es gibt sogar Audiodrama dazu. Mhm. Halt das typische.
Das übliche, ja.
Ja. Der erste ist, meine ich, auch schon für die Vita ursprünglich erschienen. Ich glaube, das war ursprünglich
ein
Vita-Spiel.
Ja, der zweite auch ein Vita-Spiel, glaube ich, meine ich.
Okay, der zweite
ja,
war aber,
der zweite ich, das auch.
Ist nur ja. Im ersten Teil sicher. Mhm. Okay, dann ist der zweite halt auch ursprünglich noch Vita gewesen und erst später dann portiert worden für andere Systeme.
Genau, ja. Also für alles eigentlich, auch für PC und PlayStation.
Ja, es gibt, genau, gibt es für PC, PlayStation. Bei Xbox bin ich mir nicht ganz sicher.
Ich glaube nicht.
Kann gut sein, ich glaube schon, dass es, ich meine, zumindest ja? Den ersten Teil gab es für die Xbox. Ich bin mir jetzt nicht 100% sicher. Ja, also was ich weiß, ist, dass zumindest der erste Teil auch am PC für Steam Deck verifiziert ist.
Ja, du hast recht, den ersten Teil gibt es auch für Xbox, Xbox okay. One, den zweiten Teil glaube ich nicht.
Ja, es gibt, glaube ich, auch die Spiele auch nur für PS4, also es gibt keine PS5-Version vom ersten Teil,
genau.
Meine ich. Aber ich denke, danach haben sie dann wieder mal mit Microsoft aufgehört, weil es ist halt auch immer sowas ist auf der Xbox laufen solche Spiele meistens nicht so gut. Ja. Ich glaube, Deathmark 2 gibt es dann aber auch für die PS5 klassisch, allerdings ist es halt dann wahrscheinlich eh nur die PS4-Version, weil aber gut, das ist eher irrelevant. Preise haben wir ja auch schon gesagt, mit 50€ pro Spiel muss man halt dann auch Bock drauf haben.
Genau.
Wenn ich es richtig im Kopf habe, ist NG eine Nebengeschichte zum ersten Teil.
Genau, es ist ein eigener Charakter, genau, und im Deathmark 2 spielt man auch den Charakter vom ersten Teil wieder.
Genau. Also ganz genau so ist das nämlich, also deswegen. Ja. Ja. Joa.
Ganz genau. Also empfehlenswert. Auch wegen der Artworks. Aber sehr gruselig. Nichts für schwache Nerven.
Ja, besonders der zweite, also NG und Deathmark 2 sind ja auch mittlerweile ab 18 freigegeben, während das erste Deathmark noch ab 16 ist. Also.
Genau. Ja.
Wenn einem die 50€ teuer sind, wie mir, sollte man vielleicht wirklich auf ein Angebot hoffen. Ich denke aber, die Preise sind es wert. Also ich weiß nicht, wie die Spielzeit jetzt auswählt von den Spielen.
Also es gibt halt mehrere Enden, ne? Und ich meine, Visual Novels sind halt immer, ja, kommt drauf an, wie lange man liest, ne? Oder hier sind halt auch noch Adventure-Elemente drin, wo man sich halt wirklich bewegen kann und diese, wie auch Jonas ja gesagt hat, diese Konfrontation mit den Geistern, diese Kämpfe mit den Geistern.
Ganz genau, wollte ich auch sagen, es hängt ja auch immer davon ab, wie man das spielt und halt auch, wie sehr man sowas spielen mag. Logischerweise. Und dann halt, wenn es wieder Spielwert gibt, ist es ja eh mal was anderes. Dann
genau.
Dann spielt man das Spiel zweimal durch oder so und dann ist es ja genau.
Genau.
Gut. Ich glaube, damit haben wir jeder unsere drei Spiele vorgestellt. Das waren dann 9 Spiele in einem Podcast.
Wahnsinn.
Ich hoffe, für euch war auch etwas dabei. Ihr könnt uns gerne in die Kommentare schreiben, was davon ihr vielleicht sogar schon gespielt habt. Oder wie ihr die, und dann halt natürlich auch, wie ihr die Spiele findet. Oder welches Spiel jetzt euer Interesse geweckt hat durch unsere Erklärungen hier. Genau. Damit kommen wir dann auch zu unserer obligatorischen Abschlusskategorie. Letzte Woche gespielt. Jonas, du darfst anfangen.
Ich habe vor allem Silent Hill 2 gespielt, das Remake. Passend zum Thema natürlich.
Ja.
Und ja, also ich muss sagen, es ist ambivalent, muss man sozusagen. Also es gibt viele Sachen, die ich ganz cool finde. Also das Spiel sieht, finde ich, sehr gut aus. Die Umgebung haben die Entwickler von Blooper gut getroffen. Ich finde auch, ja, die Gegner haben sie gut designt und so weiter. Soundumgebung, Sounddesign ist super. Aber vor allem die ganzen Änderungen im Leveldesign und so weiter, finde ich ein bisschen fraglich. Das Spiel ist auch viel zu lang im Vergleich zum Original und eigentlich mit nichts Sinnvollem gefüllt, außer leeren Gängen und Gegnern und vielen Schubladen, in denen man nicht so viel findet. Und das, finde ich, zieht sich schon ein bisschen. Ihr habt es, glaube ich, auch gespielt.
Genau, Markus, wie ist denn deine Meinung zum Spiel?
Also ich bin ja auch ein Riesenfan vom Original, deshalb war ich sehr, sehr skeptisch so am Anfang. Und auch gerade, ich meine, gerade was so Silent Hill angeht, ist ja das, was nach Team Silent, so nachdem Team Silent halt nicht mehr an der Serie beteiligt war, kam ja sehr viel fragwürdiges Zeug auch raus für die Serie. Aber ich muss sagen, Silent Hill 2, also ich finde super das Remake. Richtig gut. Also total überrascht, auch wie gut sie den Sound umgesetzt haben, also wie gut sie alles wie gut das Spiel aussieht jetzt. Und ja klar, ein paar von den Veränderungen gut, machen das Spiel ein bisschen länger tatsächlich, als es ursprünglich war. Aber bis jetzt ist mir es noch nicht so negativ tatsächlich aufgefallen. Okay, es gibt vielleicht mehr Gegner und die Gegner sind noch ein bisschen aggressiver und gefährlicher tatsächlich als im Original.
Ja, die Gegner sind auf jeden Fall aggressiver, aber ich habe auch das Gefühl, man kann gefühlt keinen Kampf schaffen, ohne irgendwie getroffen zu werden.
Ja.
Weil man gefühlt, selbst wenn man meint, man weicht richtig aus, die Gegner haben dann doch wieder eine komische Kombo. Und dann gibt es ja dieses magnetische Angreifen und Angegriffen werden in dem Kampfsystem. Mhm. Also es ist schon ein bisschen...
Ja, das stimmt. Ich muss sagen, ich mag das Spiel auch sehr gerne. Ich finde es sehr atmosphärisch. Die Geschichte ist wieder top natürlich. Ich finde auch, sie haben die Charaktere sehr gut getroffen. Die können natürlich die neue Grafik auch besser die Emotionen rüberbringen als im Original. Ich habe mir auch direkt Vergleiche angeschaut wegen den Dialogen. Also ich mag auch die neue Synchron-Tick besser, weil die einfach natürlicher klingt für mich als die alte. Aber ich stimme auch zu, dass ein paar der Neuerungen und Änderungen jetzt nicht zwingend besser sind als im also besser machen das Original, vielleicht sogar zum Teil ein bisschen verschlechtern. Das trifft besonders auf die Kämpfe und die Gegner zu, wie ich finde. Also es gibt ein paar Abschnitte, bei denen finde ich es ein bisschen nervig, ich gezwungen werde zu kämpfen, weil oft kann man ja auch an Gegnern einfach beirennen und trotzdem vorankommen.
Ich meine, gerade im Original war es ja so, dass man den meisten Gegnern genau. ja auch ausweichen konnte eigentlich.
Oder das war das hier immer noch. Aber es gibt einige Stellen, an denen musst du dann kämpfen für eine gewisse Zeit.
Genau, da ist ja auch direkt am Anfang da, bevor man in das Apartment kommt. Da kommen ja dann auf einmal im geschlossenen Raum, da kommen drei von diesen Lying Figures da. Ne?
Ja, und da kommt man halt nicht drum rum. Was Jonas gesagt hat wegen dem Kampfsystem, das stimmt übrigens, weil das Spiel hat ein großes Problem auch beim Kampfsystem. Und zwar, wenn man zuschlägt, manchmal sorgt das dafür, dass der Gegner zurückgestoßen wird und seinen Angriff abbricht. Und manchmal ist es so, als ob man trifft den Gegner, aber das ist dann so, als ob sein Gegner nicht beeindrucken würde, als ob nichts passieren würde und der Gegner vollendet seine Attacke. Und deswegen kannst du dem Angriff nicht entgehen, auch wenn du zuerst getroffen hast, was eigentlich so nicht sein darf. Das heißt, das Trefferfeedback funktioniert nicht immer und ist dazu noch nicht immer wirklich gut. Und das ist ein Problem, wie ich finde, von dem Kampfsystem gerade. Weil das sorgt dann dafür, dass du eigentlich nicht einschätzen kannst, wie reagieren die Gegner auf meine Angriffe, wie kann ich den Angriffen dann entgehen. Ausweichen, klar, aber dann kann ich ja nicht zuschlagen dabei. Das finde ich schon ein bisschen nervig. Klar, sie haben Verhaltensmuster angepasst, also die Gegner im Original haben sich ja fast alle 1:1 identisch verhalten. Mhm. Da gab es jetzt nicht, jetzt, was natürlich auch durch die technische Limitierung kam, aber jetzt haben sie wirklich unterschiedliche Verhaltensweisen. Und es gibt auch neue Gegnerarten, die sich gut einfügen. Aber,
ja, was da auch dazu kommt, ist, dass auch die Verhaltensweise von James, also dem Hauptcharakter, nicht immer so nachvollziehbar sind, weil im besten Fall will man ja Gegner mit wenig Munition verbrauchen. Das heißt, man fängt an zu schießen und irgendwann wechselt man vielleicht auf den Nahkampf. Aber manchmal war es nicht ganz nachvollziehbar, wie lange es dauert, bis die Waffe weggesteckt war oder ich hämmer aufs... Schrotflinte raushol, Knopf und das dauert irgendwie, weil er in irgendeiner komischen Animation drin hängt und das war manchmal alles ein bisschen.
Ja.
Dann wird mal doch wieder getroffen.
Das stimmt, weil was halt auch so ein Problem ist, die Mimik ist super in dem Spiel, aber die anderen Animationen sind alle nicht so perfekt.
Habe ich auch gesehen, ja.
Aber nicht perfekt. Und das trägt, das ist halt dann hier auch nochmal, das trägt dazu dann wieder zu diesem Problem bei, das Jonas jetzt erwähnt hat.
Tatsächlich habe ich einen Screenshot gemacht und da, ich glaube, da juckt sich James gerade an der Schulter und als ich den Screenshot mir angeguckt habe, denke ich so, what, wie sieht das denn aus? Weil der Arm hängt da so ganz komisch.
Ich muss sagen, ich finde ja, dann sind die Animationen halt nicht perfekt. Meine Güte, kann man verkraften. Solange sie mich das Gameplay beeinträchtigen. Wenn sie aber mir ins Spiel eingreifen, dann darf das darf nicht sein. Wenn es wirklich nur ums Aussehen geht, sage ich, ja, okay, meine Güte, kann man verkraften, ist jetzt nicht kein Atmosphärekiller, sei es mal so. Kann ich akzeptieren. Aber wenn es halt in den Kämpfen mir Probleme bereitet, das darf einfach nicht sein. Aber man muss sagen, trotzdem ist es ein wirklich gutes Spiel und die haben das Remake echt gut hinbekommen, wie ich finde.
Ja, also
nicht perfekt, aber richtig gut hinbekommen.
Also wie gesagt, also
deutlich besser, als ich gedacht habe.
Ja, ich auch. Also ich meine, die Vibes und so, Silent Hill 2 hat halt, gerade Silent Hill hat ja einen ganz speziellen Vibe und gerade der zweite Teil ja nochmal ganz besonders. Ja. Und das haben die unglaublich gut getroffen, auch mit der Soundkulisse, das haben die unglaublich gut getroffen. Ich glaube, die haben auch, finde ich, die verstehen Silent Hill auch besser als die anderen westlichen Studios, die sich bisher damit auseinandergesetzt haben mit der Thematik.
Kann gut sein, ja. Ich habe jetzt ja, nicht alle also Teile ohne Frage, gespielt, deswegen.
Das ist seit vielen, vielen Teilen der erste Teil, wo man nicht vor Wut wieder
genau.
Die Alten auspacken muss.
Genau, ja. Genau. Ist es zum Glück kein Downpour oder Homecoming oder so geworden. Ja, also es ist genau. wirklich gut. Und ich finde auch, wurde auch gerade die Mimik angesprochen, dass gerade wie James guckt auch so in den Zwischensequenzen und so sein Gesichtsausdruck, das spiegelt halt auch seinen Charakter halt auch so wieder. Mhm. Und das kann man halt auch erkennen, dass wie er drauf ist so. Und das ist halt, ne, der Charakter ist halt schwer darzustellen. Und die haben es halt richtig gut getroffen, so. Ne?
Ja, ganz genau. Also wenn man es mal ganz genau nimmt, ist es das beste Silent Hill eigentlich seit Shattered Memories.
Ja, Shadow Memory ist auch so halb, ne?
Ja, aber es ist, seitdem ist das Beste, weil das war
stimmt.
Ja, wenn man
das
alles
stimmt.
Danach nimmt, ist alles danach schlechter als Shadow Memories.
Definitiv.
Ja. Wobei man sagen muss, so viel kam ja gar nicht. Das ist ja auch noch so das Problem.
Ja, aber dann gab's es gab doch noch dieses komische Book of, hieß es auch Book of Shadow?
Book of Memories,
so. Genau. Das war das so ganz komisches, wieso man auf Silent Hill dann so ein Roguelike-Dings machen muss, habe ich auch nicht verstanden.
Ja, das war, glaube ich, um der Vita ein Spiel zu geben. Das war ja ein reines Vita-Spiel. Und ich glaube, da haben sie einfach versucht, ja, irgendwie, es war, glaube ich, von Wave Forward auch entwickelt und wurde auch. Ich glaube, da ging es wirklich nur darum, wir entwickeln ein Vita-Spiel, um bei der Vita irgendwas mitzugeben. Das kam, meine ich, auch ziemlich früh auf der Vita raus. Also ich meine, im Laufe des ersten Jahres auf der Vita müsste das erschienen sein. Also das war ein frühes Vita-Spiel. Ja. Ja, und ansonsten hast du ja wirklich nur Downpour gehabt. Dann dieses Mobile-Ding, Orphan 3, glaube ich. Die HD-Collection und dann halt PT.
Und hier noch Homecoming.
Homecoming war ein Jahr vor Shattered Memories.
Ah, okay, aber das war auch nicht gut.
Nee, das war auch nicht gut.
Das war auch nicht gut.
Ja. Ja, und dann kam natürlich letztes Jahr dieses Silent Hill Ascension raus. Das war dieses, was war das? Dieses filmische Ding da? Oder
ja, das war so ein kostenloses Ding, war das, ne?
Glaube ja, genau, meine ich nämlich, genau. Ja, dann hatten sie ja noch die Short Message jetzt veröffentlicht dieses Jahr und halt jetzt das Remake.
Ah, die Short Message war die.
Genau, Short Message kostenlose und Ascension war dieses Film.
Ach, das Ding, ja, oh Gott, ja, Hilfe, ja. Oh Gott. Und ich glaube auch deshalb haben die Leute echt totalen Bedenken gehabt, oh Gott, was machen die jetzt schon wieder? Gerade der zweite Teil, der ja so auch von Fans so hochgehalten wird, ich meine, aus gutem Grund und, ne, und deshalb, war schon die Skepsis da, aber dafür haben sie es wirklich hervorragend hinbekommen.
Genau, ich muss sagen, ich habe Shortmessage nicht gespielt, ich kann nicht sagen, wie gut es geworden ist, aber ich glaube, da waren ja die Kritiken eher schwach.
Ja, genau. Aber ich glaube, Bloober wäre noch denen, die ich am ehesten damit jetzt noch zutrauen würde, einen eigenen Teil zu machen, dass die nämlich auch verstehen, worum es bei den Spielen geht, glaube ich, dass die das hinkriegen.
Könnte mir es auch vorstellen. Als nächstes kommt aber jetzt erstmal Silent Hill If von Neobards Entertainment.
Genau. Richtig. Das war ja auch noch da, richtig.
Genau, das soll nächstes Jahr, glaube ich, erscheinen. Ich glaube, Neobards war. Gott, was haben die entwickelt? Ich glaube, vor allem Remaster und Remakes waren sie beteiligt oder Portierungen. Ich meine, die haben die Resident Evil-Teile auf die Next Gens portiert jetzt, die ganzen. Also auf PS5 und Xbox Series. Wenn ich mich komplett täusche. Und sowas haben die gemacht. So in der Richtung. Ich glaube, auch Onimusha Warlords müsste, glaube ich, auch von denen gewesen sein.
Ah, okay.
Ja, also die neue Flagge. Und ich glaube, Devil May Cry HD-Dings da. Also sowas haben die eher gemacht. Deswegen Ja, mal
Ist
abwarten, was
ihre
dabei rauskommt.
erste eigene Entwicklung sozusagen.
Ja, ich weiß es nicht genau, weil ich jetzt nicht alles von dem Entwickler kenne. Es kann schon sein, dass die auch schon mal vorher eine eigene Entwicklung hatten. Aber ich kenne sie halt jetzt vorwiegend als Unterstützungsstudio oder als Portierungsstudio. Und dann halt nicht mehr, also ganz selten Remaster, sondern wirklich Portierungen eher. Ja. Genau. Wobei, also wie gesagt, viel für Capcom haben sie da wohl umgesetzt, wenn ich es im Kopf habe.
Okay.
Und jetzt kommt halt Silent Hill F von denen. Aber gut, wir wollen uns nicht zu lange an Silent Hill aufhalten. Jonas, hast du noch irgendwas gespielt?
Nee.
Okay.
Dann könntet ihr
Gut,
weitermachen.
dann gebe ich an Markus.
Genau, ich habe einfach auch nur Black Myth Wukong weitergespielt. Bin es auch weitergekommen, aber das Spiel ist echt lang, also muss man sagen. Bin aber immer noch begeistert. Also ich habe ja auch angefangen, habe mir die Reise nach Westen noch als Buch geholt und bin auch recht interessiert jetzt auch an dieser ganzen Mythologie und so. Und ja, also so ein schönes Spiel. Also ich kann es echt empfehlen, auch für Souls-Muffel. Also deshalb nicht erschrecken da irgendwie, dass man nicht denkt, weiterzukommen. Also ich finde auch gerade im Bereich Bosse und Gegner und so, ist das so vielfältig. Kommen so viele unterschiedliche Gegner und Endgegner in dem Spiel vor. Das ist toll. Also haben echt, das schießt aus dem Vollen, also immer noch. Und ich bin jetzt gerade am Anfang vom vierten Kapitel. Also, ja. Das dritte Kapitel ist sehr, sehr lang, muss man dazu sagen.
Okay.
Da passt, glaube ich, ein ganzes Devil May Cry rein in das dritte Kapitel. Genau. Aber was ich noch ganz kurz sagen möchte, was jetzt nichts damit zu tun hat, nur ich muss es noch erwähnen, nicht, dass man denkt, ich würde hier Quatsch erzählen, dieses Alisa, dieses Survival-Horror-Spiel im PlayStation 1-Stil, das gibt's auch für die Switch im Developers
Ah,
Cut. Ja, gibt's auch für die
okay.
Switch. Genau. Und es sieht auch recht cool aus, muss ich sagen. Es hätte es vielleicht sogar auch in diesen Podcast geschafft, wenn es einer gespielt hätte vorher. Aber es sieht gut aus, finde ich.
Oh.
Genau. Das wollte ich nur noch
Okay,
sagen,
ja,
als
ist in Ordnung.
als
Gut.
Korrektur. Genau. Alex, was hast du denn noch gespielt?
Ja, ich habe noch ein bisschen Super Mario Party Jamboree gespielt. Gefällt mir bisher sehr gut, aber zu viel will ich dazu gar nicht erzählen, weil wir nächste Woche im Podcast genau darüber reden werden. Da werden wir Super Mario Party Jamboree dann besprechen ausführlich. Ja, darauf dürft ihr euch schon mal freuen und damit verabschieden wir uns dann auch für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal und gut Grusel. Tschüss.